Hallo und einen wunderschönen guten Morgen und guten Tag und guten Abend und wann auch immer ihr diese Folge hört. Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Lichtspielcast. Mein Name ist Dennis und mit begrüßen darf ich wie immer den Johannes.
Ich grüße.
Und natürlich auch den Mo.
Servus.
Wir haben ihn vor ein paar Monaten schon mal in der Show gehabt, bei der American Hustle Folge, und wir begrüßen ihn wieder ganz herzlich wieder, denn er hat so einen coolen Job gemacht, dass wir ihn quasi gezwungen haben, wiederzukommen. Und er sitzt momentan geknebelt neben mir, nicht ganz, auf der anderen Leitung in Hamburg, der Buddy von Nerdstar. Hi!
Ich wurde gerade entknebelt. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja genau, es ist zu früh für manch andere, zu spät für die einen anderen.
Ja, die Zeitverschiebung ist auch, also ich meine, ich bin ja noch in einer ganz anderen Zeitzone als ihr.
Deswegen, das, wir wissen es zu schätzen, dass du dich dafür opferst und mitten in der Nacht aufstehst.
Ja, hier ist noch dunkel.
Wir freuen uns, dass du trotzdem aufgestanden bist. Oh. Wie ihr es schon hört, meine Stimme ist die allerbeste. Nicht die allerbeste. Ja, ich war längere Zeit krank und man hört noch so die letzten Kackse in meiner Stimme. Von daher Entschuldigung, falls ich etwas heißer klinge.
Heißer? Noch heißer?
Ich weiß nicht, ob das geht.
My voice is so hot. My voice is so hot.
Immerhin redet es wieder.
Hust, hust. Genau. Das heißt, vielleicht müssen meine Kollegen deswegen etwas mehr reden als ich. Das sollte auch kein Problem sein. Bevor wir dann jetzt gleich anfangen, wir besprechen wie immer diverse News, besprechen danach, was wir in letzter Zeit geschaut oder gespielt haben. Es wird hoffentlich eine Menge sein, da wir eine längere Zeit Pause gemacht haben. Und ja, dann werden wir heute Guardians of the Galaxy endlich besprechen als unser finales Review, wo ich mich schon sehr drauf freue. Wenn ihr mehr von unseren Episoden wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Geht dazu auf unsere Seite www.kinofilm.com/podcast und E-Mails könnt ihr uns ebenfalls zukommen lassen. Spammt uns zu, sagt, was ihr gut, was ihr scheiße findet und was ihr lustig und was ihr traurig findet. Unter lichtspielcast@kinofilme.com. Bewertungen bei iTunes sind genauso gern gesehen. Wo ihr übrigens natürlich auch unsere Show hören könnt. So, dann würde ich sagen, können wir und wollen wir sofort anfangen und springen direkt in unser News-Segment. Wir haben zwei kleine Sachen, und zwar einmal der Live-Trailer, Live-Action-Trailer zu dem Spiel Destiny, der veröffentlicht wurde. Johannes, du warst, glaube ich, sehr angetan davon, wenn ich mich recht entsinne.
Ich habe es zumindest in die Shownotes gepackt, ja.
Ja.
Vor kurzem auch gesehen. Ich muss sagen, Destiny hat mich jetzt gar nicht so begeistert, weil als reiner PC-Spieler, wie gesagt, ja, schaut man gar nicht auf die anderen Dinge. Aber der sah richtig großartig aus. Stimmenmäßig hat man dann auch den einen oder anderen kleinen Knilch erkannt. Und nee, einfach sehr cool. Das Spiel kommt ja jetzt nächste Woche, am 9.9. meine ich, dass es erscheint. Und einfach mal eine coole Sache, nicht einen überpackten Render-Trailer, sondern wirklich Live-Action zu gehen und den fett zu produzieren, ist, denke ich, auch ganz gut gelungen. Also mir hat er richtig gut gefallen. Wie ging es euch da?
Naja, ich muss sagen, die Shots ohne Visual Effects, die haben irgendwie ein bisschen billig ausgeschaut. Also, ich weiß nicht, von der Kamera her. So, als hätten es...
Sie hatten so ein bisschen das Feel von der Videokamera und weniger von der Filmkamera.
Ganz genau.
Das hat mich erinnert, es gab diesen Independent-Film Space Prey. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch gesehen hat. Es gab mal einen Typen, der hat einen Fanfilm gemacht, wo sich Batman und Predator bekämpfen.
Oh, ja. Ja.
Und der hat irgendwann dann mal einen 90-Minüter gemacht. Und das sah schon sehr ähnlich aus. Das heißt jetzt nicht, dass es deswegen schlecht ist, aber Destiny ist ja, ich kriege das nicht so viel mit, aber das scheint ja nun irgendwie der aktuelle A-Titel zu sein. Dafür, da muss ich dann recht geben, es wirkt doch dann ein bisschen wie Video. Allerdings ist das Meckern auf hohem Niveau, weil sonst, ich bin absoluter Fan davon, dass sie mal wieder reales Footage gedreht haben für Spiele. Das habe ich früher geliebt bei Jedi Knight, Rebel Assault, bei solchen Sachen, wo sie dann wirklich reale Zwischensequenzen gedreht haben. Darum ist das schon mal verlockend, allerdings weiß ich nicht, was das über das Spiel aussagt. Das ist immer das Problem bei solchen Sachen. Ne? Es ist ein cooler Clip und sieht fett aus, aber über das Spiel weiß ich überhaupt nichts. Ich gucke mir auch gerade zum ersten Mal ein Gameplay-Walkthrough an, weil ich das noch nichts davon weiß.
Ja, es ist grundsätzlich ist ja Destiny von den Halo-Leuten, von Bungie, dem Studio, und wird jetzt so eine Art Multiplayer-Shooter, MMORPG Kombination. Und jetzt lief ja vor kurzem die Beta und da sind die Leute ziemlich ausgerastet, wie großartig das ist und spaßig. Von daher, wie gesagt, selbst nichts gesehen, nichts gespielt, nichts näher verfolgt, aber man hört einen sehr, sehr großen Hype.
Ich finde es mal erfrischend, dass sie nicht die Episch-Karte ausgespielt haben, sondern mal so ein, wie soll man sagen, also den Trailer halt in dieser Art gestaltet haben und nicht immer diese epischen Landschaftsflüge und weiß nicht was, wie man sonst gern mal drin hat mit epischer Musik, sondern das war so Rock-Soundtrack mehr. Mal ganz angenehm, ein bisschen Abwechslung.
Bisschen was Grittiges.
Ja. Etwas. Ich fand's auch eigentlich. Verzeihung. Ihr habt nichts gehört. Als ich gelesen habe, wer das Ding gemacht hat, war ich so ein bisschen. Joseph Kosinski, ich weiß nicht, ob der euch noch was sagt, der hat Tron Legacy und Oblivion verbrochen. Und die beiden Filme sind so, ich sag mal, sehen so geil aus, sind optische oder Nierfeste, wenn man so will. Aber halt so.
Ich würde es anders nennen, aber ja.
Als Film fand ich es halt einfach, lahm. Und ist wieder hier, also dafür kannst du dir so einen Kerl halt holen, weißt du, der einfach zwei hier.
Ja, aber was haben sie denn für Kamera gegeben? Weil es ein, ich weiß nicht, iPhone macht die bessere Bilder, oder?
Fandest du es echt so mies?
Nee, also so, ich meine, es ist keine.
Naja, mies nicht, aber es hat Videooptik. Also irgendwie.
Es hat das eben nicht das viel von einem 24-Frame-Filmkamera, aber es.
Naja, aber selbst heutige Filme werden ja selten auf echten Film gemacht, aber irgendwie mit einer, weiß nicht, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber Red Alexa irgendwas, schaut das auch besser aus. Oder von mir aus auch eine Spiegelreflex.
Also das ist garantiert eine Red oder eine Alexa, das, das auf jeden Fall, aber vermutlich mit irgendeiner Framerate-Wahl, die man vielleicht sonst nicht genommen hätte. Ja. Vielleicht haben sie es in 50 gefilmt und
also, dann. Also, John Legacy hat mir optisch besser gefallen, muss ich sagen. Und den Film waren die auch nicht so schlecht, aber also für das, dass er gerade so ein Experte im Optischen ist, fand ich, also die Visual Effect Shots waren gut, aber die Nicht-Visual Effect Shots, die haben so gewirkt, als hätten sie einfach drei Hansel genommen und dann eine mobile Kamera und das war der Produktionsaufwand.
Okay, ganz kurz, will sich's einer von euch zulegen oder eher weniger?
Ich bin kein Konsolist, anscheinend ist das ein exklusiver Konsolentitel, ne?
Yep. Ja, genau.
Nur deswegen Next Gen,
hängt sie also halt auch.
Nur Xbox
One. Nee, ist PS3 kommt es auch raus und Xbox 360.
Naja, nachdem ich kein Xbox Live habe, weil das ja Geld kostet, werde ich es mir auch nicht zulegen. Weil ich jetzt mal im Singleplayer ist, nur der halbe Spaß.
Ja, glaube ich auch.
Nee.
Also ich werde es mal antesten, auf jeden Fall, aber ja, ich bin eh nicht so der Fan von Shootern auf Konsole.
Dito, ja, das sowieso.
Ja. Wenn es fürs PC wäre, dann wäre es was anderes, aber so.
Naja. Nun gut. Und dann haben wir natürlich. Ja?
Nee, nix. Ich wollte nur sagen, dann werden die Battlefield 4 Server wieder ein bisschen leerer. Ist auch gut.
spielst du es noch, Battlefield 4?
Gelegentlich. Ich spiele in letzter Zeit recht wenig. Arbeit und andere Interessen. Ich bastel Requisiten und irgendwelche Waffen aus Science-Fiction-Filmen. Darum. Wenn, dann mal so ein bisschen Battlefield 4, aber nicht regelmäßig.
Gut, dann gehen wir über in unser nächstes News-Segment und zwar Johannes. Ich darf klatschen, wenn ich kurz darf. Euer Spiel wurde angekündigt auf der Gamescom. Might and Magic Heroes 7.
Oh ja.
Gratulation. Trailer veröffentlicht, sah sehr cool aus und ja, wenn man so, ich sag mal, der Fachpresse glauben darf, dann waren auch alle recht angetan davon. Von daher, ja, seid ihr denn genauso selbst so begeistert? Lief alles so, wie ihr es euch gedacht
habt? Natürlich, lief alles genau wie geplant. Wo denkst du hin? Nee, es waren noch ein paar intensive Wochen vor der Messe, aber dann einfach eine richtig coole Sache, das dort offiziell ankündigen zu können, im Businessbereich vorzustellen und auch so ein paar erste, durchaus oder erfreulicherweise recht positive Rückmeldungen zu erhalten. Das heißt, wir haben das dort der Presse ein bisschen mit einem Trailer und einer Live-Demo vorgestellt, einer kleinen Map, die wir dafür gebaut haben, um so ein bisschen zu zeigen, was ist Heroes. Also dieser Fokus auf rundenbasierter Strategie kombiniert mit Rollenspielelementen. Und das Ganze spielt eben in einer recht storybetonten, immersiven Welt, was wir jetzt mit der Unreal 3 Engine erstellt haben, um dem Spiel einfach so ein bisschen erlauben wollen, ein bisschen einzutauchen und abseits von den Kämpfen der Story einfach Möglichkeiten zu schaffen, zu bieten und da ein bisschen zu gucken. Und es ist noch ein bisschen Weg vor uns. Wir wollen da auch in dem sogenannten Shadow Council, das kann man gerne mal googeln, die Leute mit reinholen. Aber wir sind richtig begeistert und hoffen, ein geiles Heroes-Game zu machen.
Erklär doch vielleicht mal den Unwissenden, was du mit dem Spiel zu tun hast.
Achso, ja, ich arbeite ja bei einer Firma, Limbic Entertainment, wo wir eben...
Er putzt den Raum, die Leute es programmieren.
Richtig, genau, wo ich den verschiedenen Leuten immer Kaffee bringe, um zu gucken. Nee, also mit Limbic Entertainment, dem Entwickler, wo ich arbeite, in Lang, südlich von Frankfurt, da arbeiten wir jetzt zusammen mit Ubisoft an Might & Magic Heroes 7. Wir haben Anfang des Jahres zum Beispiel auch schon Legacy rausgebracht aus dieser Welt sozusagen. Hat man vielleicht im Podcast auch schon mal von gehört. Und jetzt ist mein Job einfach als Narrative Designer, dass ich damit dran beteiligt bin, dass die Story ins Spiel kommt. Mit Level Design, Game Design, einfach das mit dem Gameplay eng zu verknüpfen und ins Spiel zu integrieren, spannend zu machen. Was eine ganz spannende und durchaus recht vielfältige Tätigkeit ist und ich eben jetzt auch die Möglichkeit hatte, zum Beispiel das Spiel auf der Messe zu präsentieren.
Coole Sache.
Ja, sehr cool. Hast du denn, um gerade die Brücke auf unser, was wir geschaut und gespielt haben, zu bauen, noch was anderes da gesehen und geschaut oder gespielt?
Ich habe von morgens bis abends halt immer unsere Map gespielt. Aber nee, also wir, natürlich die Stunde, bevor es losging, dann hat man ja ein bisschen früher reingekommen. Da habe ich ein paar Dinge gesehen. Hat halt Ubisoft-Booth, das heißt hauptsächlich Ubisoft-Titel, die halt neben uns waren. Da hat mich mit Abstand am meisten The Division begeistert. Ich weiß, das hat man schon vor einiger Zeit gesehen. Das hatten die jetzt als, ich sag mal, Live-Demo. Das heißt, man konnte nicht selbst spielen, aber zwei der Entwickler haben eben halt selbst gespielt, während ein dritter mit der App auf seinem Tablet als Drohne mit rumgeflogen ist. Grundsätzlich Division ist halt auch so eine Art Multiplayer-Geschichte, wo man durch das verwüstete New York quasi zieht und einfach so ein bisschen Rollenspiel-Shooter-mäßig Möglichkeiten hat. Und das sieht unfassbar großartig aus. Und das scheint ziemlich viele Möglichkeiten zu haben. Also was mich richtig beeindruckt hat, war, wie ich meinen Charakter oder meine Ausrüstung sozusagen zusammenstellen kann. Das heißt, der hat den Arm genommen, übrigens mit dem schönsten diegetischen Interface, was ich bisher gesehen habe. Also diegetisch meinen, dass die Elemente in der Spielwelt selbst drin sind und du keinen eigenen Layer hast, der sozusagen auf der Bildschirmebene dann deine Ammo, dein Leben oder deine Ausrüstung anzeigt.
Also so wie
so eine Art Hologramme. Dead Space. Genau, Dead Space war so der erste große Punkt, der es halt richtig geil gemacht hat. Und hier, die pingen das noch ein Stück weiter. Also du machst halt die Karte auf und stehst dann sozusagen in der Karte drin, was richtig schick aussieht, hat mir sicher schon gesehen, wenn man den Trailer anguckt hat. Und hier auch die Ausrüstung zum Konfigurieren. Das war über seinem Arm, dass er drei verschiedene, Spiralen hatte. Und jede Spirale hatte da sozusagen eine Einstellungsmöglichkeit. Also ich halt konnte auf der unteren einen Gegenstand auswählen und konnte den dann zweimal modifizieren mit, 5, 6, wenn nicht sogar mehr verschiedenen Einstellungen. Also wirklich eine große Kombinationstiefe, wie ich sozusagen meinen Charakter dann ausrüsten kann. Zum Beispiel, ich habe so eine Minen- oder eine personensuchende Mine, die über den Boden halt läuft und die kann dann entweder Gegner blenden, explodieren. Wenn die explodiert, kommen anschließend noch kleinere Dinge raus, die dann einen im Brand setzen, sowas. Sehr cool auf jeden Fall. Und ansonsten Far Cry 4 klang im Vorfeld jetzt irgendwie nicht so unglaublich großartig. Nachdem ich dort gespielt habe, mit dem Level Design Director sprechen konnte, doch auch sehr angetan davon. Also gerade so, was sie grundsätzlich so gemacht haben, also es ist schon ähnlich wie Far Cry 3. Die Tierwelt ist noch mit mehr, ich sag mal, einbezogen. Du hast wieder so ein bisschen kaputten Gegenspieler, von dem aber noch nicht so viel bekannt wurde. Die Möglichkeit, die man dort hatte zu spielen, war, man hatte so einen Shangri-La-Level, so eine Art bisschen mythischen Welt, wo du eigentlich nur zwei Waffen hast, einmal einen Bogen. Wenn du den spannst, wird die Zeit ein bisschen verlangsamt, kann die Leute anhauen. Und deine zweite Waffe ist ein Tiger, der mit dir rumläuft, den du auf die Leute hetzen kannst. Und das wirkt halt richtig großartig. Und ist trotzdem halt auch ganz gut ausbalanciert. Also halt, dass du gucken musstest, habe ich ihn halt weggeschickt, war ich selbst halt anfällig für die Nahkampftypen, die ankamen. Aber wirkte einfach richtig cool. Sehr, sehr schön, alles ein bisschen im Rot gehalten und so ein bisschen in diesem Himalaya-Tibet angehauchten Bergregionen. Sehr, sehr fein auf jeden Fall. Von euch da jemand in die Richtung was gesehen? Ich glaube, das 3er hatten auch ein paar gespielt von euch, oder?
Ja, ja, Teil 3 hatte ich überraschenderweise sogar durchgespielt, wo ich eigentlich mittlerweile mehr so der Shooter-Typ bin. Aber das hat mir sehr gut gefallen und deswegen, ja, sieht gut aus. Würde ich mir auch gern mal geben.
Ich hatte damals den 2. mal angespielt, bin aber überhaupt nicht weitgekommen, weil die Spielerführung so furchtbar fand. Ich habe nicht gewusst, wo ich hin muss und was ich da soll. Und bin dann halt so Open-World-mäßig herumgerannt. Nur das wird dann irgendwie auch ziemlich schnell fad, weil du kaum Ausrüstung hast und dann in ein Schmuggler-Camp reinrennst und dann bist du schnell mal wieder gestorben.
Ja, aber ich glaube, Teil 2 und 3 sind auch die absoluten Gegensätze. Okay. Also das 2 war einfach nicht gut. Ja. Und beim 3er, der war echt richtig, richtig fein doch. Und so wie es aussieht, geht der 4er Richtung 3er ziemlich hin. Einfach so Möglichkeiten, dass du in so einem Jumpsuit nah an den Berghängen runterstürzen kannst. Du kannst hier einen Elefant nehmen, den mit C4 packen, ein gegnerisches Lager einpacken und einfach das ganze Ding in die Luft sprengen. Oder wirfst du irgend so ein Stück Fleisch hin, so ein paar Wachen, um den nächsten Bären anzulocken. Also,
wenn da mal
nicht die Peter
auf dem Plan gewesen
wird. Ich wollte gerade sagen, die sind sicher schon irgendwie im Vorfeld ruhig gestellt worden. Keine Ahnung. Aber ja. Nee, ansonsten gut, ich habe mir den Messerhallen nochmal kurz Order 1886 angeguckt, Lords of the Fallen. Auch ganz feine Sachen, ohne das irgendwie herauszustechen, aber wie gesagt, war hauptsächlich zum Arbeiten da und es war ja wohl wieder wild von einem Besucherandrang, wobei die das, glaube ich, ein bisschen besser noch hinbekommen als letztes Jahr. Aber ja, ich denke, das passt soweit zur Gamescom.
Okay, cool. Sonst noch was gesehen oder geschaut?
Ja, Dennis, wenn du so fragst, endlich und mittlerweile auf mehrfaches Anraten eines gewissen Podcast-Hosts, Captain America 2
geschaut. Ist das so?
Oh, ist ja. Nicht wahr.
Und ja, muss sagen, also nicht ganz so schlecht wie der erste.
Mein Sarkasmusradar ist noch gerade ein bisschen kaputt.
Für Buddy muss man sagen, also Dennis fand den ersten auch ziemlich gut.
Ziemlich gut, ich fand den sehr spaßig und er hat den Ton super getroffen und ich finde den besser als viele andere Marvel-Filme.
Ja. Okay. Nee, für mich war der schlechteste Marvel-Film, den ich bisher gesehen habe, Teil 1.
Das ist Iron Man 2, mit Abstand. Abstand. Nee. Oh doch.
Weißt du, also... Ich habe auf jeden Fall keine guten Erinnerungen an den Film. Jetzt beim 2er muss ich sagen, war deutlich besser, solide, hat Spaß gemacht. Ja, war ein guter Film, ohne völlig herauszuragen. Also unterhaltsam, nett und wirkte auch entsprechend groß. Ja.
Okay. Ich kann mit dem anschließen. Wir haben auch zufällig vor kurzem gesehen. Endlich, wie der Dennis sagen das. Und ich war jetzt auch nicht wahnsinnig vom Hocker eigentlich. Also war spaßig, war cool. Aber zwei Sachen, die irgendwie der Film ist wieder so ein bisschen in so eine Kinderkranke verfallen, dass die One-Liner irgendwie meiner Meinung nach nicht gescheit ziehen. Die sind einfach zu wenig Meta, zu wenig selbstreferenziell. Mittlerweile hat es so viel Marvel-Verfilmungen gegeben, dass man die One-Liner einfach nicht mehr so bringen kann, finde ich. Auch wenn der Captain America 70 Jahre eingefroren war, keine Ahnung. Vielleicht ist das seine Ausrede. Und außerdem hat er immer einfach dieses Problem mit dem, die Bad Guys treffen nix und schießen nicht. Er verprügelt schon wieder 100 Typen, die eigentlich Gewehre haben. Ich meine, ja, er schützt die hin und wieder mit seinem Schild in gewissen Situationen. Aber in anderen Situationen warten die Typen einfach nur mit der Waffe im Anschlag, bis er in Greifdistanz ist und sie dann... Also um sich dann verprügeln
zu lassen. Kann.
Ja. Das ist irgendwie...
Ich fand's aber hier noch, es ging. Und ich sag mal so, sie spielen eigentlich echt gut drum und tun's zumindest so inszenieren, dass ich das nicht so groß als
Problem sehen kann. Ja, das kann ich da leider nicht zustimmen. Also gerade am ersten Schiff, im ersten Gefecht sofort, er geht in eine Gruppe mit 4, 5 Soldaten und verprügelt einen nach dem anderen, während die anderen einfach ihre Gewehre nicht benutzen.
Mhm.
Ich meine, ja, wenn er es also überrascht, Sieg ist ein, dass sie nicht so schnell reagieren und das Ding hochkriegen und abschießen. Aber dann, wenn sie schon um ihn rumstehen und so,
Ja, also ich denke auch, das war teils auf jeden Fall der Fall.
Ist ein Detail.
Ja. Dafür muss ich sagen, also ich stimme dem Mo dazu, vielleicht nicht so extrem, aber dafür waren viele dieser Kampfeinlagen doch ziemlich cool choreografiert, fand ich.
Das stimmt.
Auch so, wie die Kamera mit eingebunden war. Also die Kämpfe waren schön in Szene gesetzt.
Ja.
Und haben auch teils schön gerumst.
Ja, das kann ich unterschreiben, das stimmt. Was mich heute halt ein bisschen gestört hat, in einem Post-Avengers-Film würde man sich irgendwie erwarten, dass er vielleicht etwas mehr Unterstützung bekommt, sag ich jetzt mal. Ich meine, klar, ist die Story, ohne jetzt viel drauf einzugehen, aber
Das Problem hat eigentlich jetzt jeder einzelne Marvel-Film. Ja. Ey, warum holst du eigentlich nicht deine ganzen Buddies da, deinen Halbgott und
den
Multimillionär?
Ja, oder zumindest die Typen, die sowieso auf der Erde wohnen. Ich meine, es gibt ein paar Crossovers, aber einfach, da denke ich mir, das könnte Person X jetzt easy lösen. Kein Problem. Aber ja, das ist wohl ein Grab, was sie selbst geschaufelt haben. Also.
Ja, denke ich auch. Deswegen, ganz ehrlich, das ist eine Sache, die ich dann einfach ausblende. Weil sonst guckst du einfach jeden Film und denkst, hier, warum kommen die nicht? Warum kommen die nicht? Warum kommt der nicht? Warum kommt der nicht?
Ja, mal schauen.
Mir hat Captain America 2 auf jeden Fall viel besser gefallen als der erste. Ich muss dahingehend recht geben, dass der erste war ein bisschen mau.
Danke!
Also er war nicht schlecht, aber es liegt halt auch an der Figur. Die ist halt kein wirklich tiefer Charakter, dieser Captain America.
Absolut, ja. Er ist ein Boy Scout halt.
Und er ist das, was man von so einem, so ein bisschen wie Superman eigentlich auch so ein bisschen fahrt.
Ja.
Wobei nicht, also. Aber der zweite, der hat mir sehr gut gefallen. Der war sehr gut geführt. Ich weiß immer nicht, gibt es eigentlich einen Ausdruck dafür? Directed. Er war gut regissiert.
Ja.
Ich fand's gut, dass man den Captain mal so ein bisschen in Aktion sehen durfte und dass der Chris Evans auch mal ein bisschen schauspielern durfte. Und ich muss sagen, mir hat der ganze Storybogen mit dem Winter Soldier und sowas sehr gut gefallen. Ich habe von der Vorgeschichte, von den Comics keine Ahnung. Also für mich war es auch wirklich eine Überraschung, als ich den Film gesehen habe. Und daher, ich war sehr gut unterhalten. Hab's nicht bereut, dass ich mir den gleich zu Release auf Blu-ray gekauft habe, wo ich dachte, aber hat mir gut gefallen.
Wunderbar, dann haben wir das auch endlich geklärt.
Dass du Unrecht hast, haben wir jetzt endlich geklärt.
Ja. Nein, ich denke, dass das Camp liegt in meiner, nein, wie heißt es?
Ich weiß nicht, was du sagst.
Ich wollte sagen, du suchst wieder irgendein fadenscheiniges.
Nein. Oh, da.
Dennis, das steckt an dein Kauderwelsch hier. Ja.
Egal, das Camp ist gut und der Mo ist jetzt dran mit dem, was er geguckt hat. Denn der Mo hat sich ein Sextape angeschaut.
Ja, nicht ein Sextape, den Film Sextape. Das ist
so.
Wobei irgendwie.
Dennis wirft noch was ein. Das ist.
Hä? ja, das kam in der Sneak. Also ich glaube, den Film hätte man sonst auch nicht angeschaut. War aber eigentlich ganz witzig. Also Sextape mit Jason Segel und Cameron Diaz in der Hauptrolle, die eben besagtes Sextape aufnehmen und das dann in der Cloud landet und das irgendwie sozusagen auf den Geräten von Freunden und Bekannten damit landet und sie müssen dann quasi in der Nacht- und Nebelaktion die ganzen verschenkten iPads wieder einsammeln, versuchen.
Das ist so für mich irgendwie der größte Knackpunkt an dem. Ich habe nur den Trailer gesehen, aber als es bei mir losging, wie vielen Leuten haben wir ein iPad geschenkt?
Hey.
Da dachte ich auch, okay, vielleicht bin ich nicht ganz in der richtigen Zielgruppe für diesen Film.
Naja, und vor allen Dingen, wie amüsant es eigentlich dann, ich sag mal so, gerade die Realität etwas widerspiegelt, da diverse Promis auch momentan.
Das stimmt.
Ihre Nacktbilder im Netz wiederfinden.
Cameron Diaz war aber nicht dabei, ne?
Ich glaube nicht.
Jetzt outen sich die Kenner. Vielleicht war ja auch Jason Segel dabei, aber die Nachfrage war nicht so.
Naja, ist Jason Segel, bei dem wäre es ein weniger Problem. Ich weiß nicht, hat wer von euch den ungeschnittenen Sarah Marshall gesehen? Also nie wieder Sex mit der Ex heißt auf Deutsch.
Forgetting Sarah Marshall heißt er, glaube
ich. Ja, genau.
Ja, ja.
Ich habe ungeschnitten gesehen. Die Sequenz, um die es dir gerade geht, in irgendeiner Top 10 gesehen, aber...
Naja, ich habe auf jeden Fall den Film geschaut. Und ganz am Anfang verlassen ja die Sarah Marshall, die Kristen Bell. Und ihm fällt dann alles runter. Also nicht im übertragenen Sinne, sondern sein Handtuch fällt ihm runter und er steht dann einfach mal gemütlich nackt vor der Kamera. Also Jason Segel hat kein Problem mit Nacktheit anscheinend. Und man sieht alles, nur falls jetzt irgendwie Zweifel aufkommen.
Alles.
Alles, ja.
Die mit der Mühle.
Was? Achso. Entschuldigung. Das ist eine Wurstwerbung, oder?
Ja, ja.
Nur, dass jeder verstanden hat. Inklusive mir. Ja, auf jeden Fall. Cameron Diaz auch in dem Film?
Interkulturelle Kommunikation hier. Von Jason Siegels Schwengel zu Rügenwalder Mühlenfest.
Jetzt hast du was sagen müssen. Jetzt. Schwengel, ja, um das geht's. Schwengel. Auf jeden Fall, der Film war ganz witzig, eigentlich. Natürlich, klar, ein etwas erwachseneres Publikum, das hier angesprochen wird. Allerdings wird er nicht unnötig derb, was ja oft gerne mal passiert, irgendwie. So, gerade bei Bridesmaids oder so. Ist man fast schon ein bisschen zu derb worden. Das ist in dem Film okay. Gibt einige lustige Slapstick-Einlagen und gar nicht so übel der Film, würde ich sagen. Wobei jetzt in letzter Zeit die Komödienszene auch nicht mehr so verfolgt. Gerade halt das, was ich in den Sequels mal sehe.
Bad Neighbors war großartig.
Hab auch gehört, dass der besser sein soll. Den habe ich eben nicht gesehen. Also anscheinend ist er nicht so gut. Wobei 22 Jump Street habe ich gesehen. Der war wiederum besser. Ja. Naja, wer sich für solche Komödien begeistern kann, der wird schon seinen Spaß damit haben. Alle anderen werden sowieso nicht reingehen in den Film. Ich würde sagen, zumindest mal im Fernsehen kann man sich den auf jeden Fall anschauen. Wenn er denn mal kommt. Und auch die Cameron Diaz ist sie nicht zu schade, ihren Hintern zumindest zu zeigen. Weiß nicht, ob sie da Double verwendet hat oder so. Ist ja jetzt nun auch nicht mehr die Jüngste, aber war auch eine lustige Performance. Also die zwei passen ganz gut so als Filmpärchen, funktioniert gut. Und war ganz witzig eigentlich. War ganz witzig. Viel coolerer, um das mal so zu sagen, war allerdings der andere Film, den ich das nie gesehen habe. Das war A Most Wanted Man mit dem mittlerweile verstorbenen Philip Seymour Hoffman in der Hauptrolle. Und Robin Wright, die man von Forrest Gump und House of Cards kennt, in einer Nebenrolle und unter anderem Willem Dafoe und Daniel Brühl und auch die Rachel McAdams in einer größeren Rolle. Ein Spionage-Thriller nach einem John le Carré-Roman.
Das ist der von Tinker, Tailor, Soldier, Spy,
ja,
richtig?
Ja, genau, zum Beispiel.
Ja, genau.
Ist eh ein sehr etablierter Krimi-Autor, beziehungsweise Thriller-Autor, glaube ich. Aber wenn ich von ihm, glaube ich, nichts gelesen habe, lass mich überlegen, ich glaube nicht. Auf jeden Fall, spannende Geschichte, spielt in Hamburg.
Ha!
Ja.
Im Ausland!
Im Ausland!
Wo die Sonne noch nicht steht.
Ja.
Inzwischen ist sie auch da.
Alles klar.
Okay, ja. Gut. Dann haben wir das geklärt. Es gibt auch Sonne in Hamburg, ja. Wobei, ich glaube, im Film sieht man die Sonne auch nicht. Das ist irgendwie immer verregnet, kommt man vor. Naja. Und geht eben um so einen, wie soll man sagen, einen illegal Eingewanderten. Und der muss eben gleichermaßen beschützt und beobachtet werden von Philip Seymour Hoffman. Warum genau, will ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen. Es geht auf jeden Fall um diesen Typen hauptsächlich, der da unter Beobachtung steht. Und der Film ist mal anders insofern, dass er nicht so rasant ist. Und ich fand das in dem Moment, wo ich im Kino gesessen bin, irrsinnig angenehm. Du schaust dem zu, wie sie den beobachten und beschatten und weiß nicht was. Und du denkst da irgendwie so, das ist gerade richtig, ich weiß nicht, irgendwie in einer Form realistisch. Natürlich bin ich kein Spion, deswegen weiß ich das nicht. Aber es ist eben nicht diese ständige Verfolgungsjagd und Schießereien und weiß nicht was. Auch wenn einmal eine kleine Verfolgung vorkommt, aber die wirkt alles irgendwie viel weniger abgedreht, viel weniger Hollywood. Ist ja auch kein Hollywood-Film, ist glaube ich britische Produktion. Regisseur haben wir glaube ich nicht gesagt, Anton Corbijn, wo haben wir den Ausspruch?
Anton Corbijn,
ja. Niederländer. Und der Film hat mir ziemlich taugt. Also der Philip Seymour Hoffman macht mal wieder klar, warum er schrecklich vermisst wird als Schauspieler. Und spielt super, meiner Meinung nach. Auch der Willem Dafoe ist natürlich immer cool zuzusehen. Und hat mir gut taugt. Den würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Also, ich fand vorher, er hat Control gemacht. Diese Bio über Joy Division und danach The American mit George Clooney, war auch ganz gut. Aber ja, sieht gut aus und ich war ehrlich gesagt auch ein sehr großer Fan von Tinker Tailor Soldier Spy, der halt ähnlich so recht langsam erzählt und muss halt die ganze Zeit sehr aufmerksam dabei sein, weil die halt viele Namen hin und her werfen. Aber ja, wenn der nur ähnlich ist, freue ich mich drauf.
Ne, ich kenne den Soldier Spy nicht, aber den wollte ich mir eigentlich eh anschauen, habe ich dann irgendwie verpasst mit Gary Oldman, gell?
Genau. Richtig. Genau. Toby Jones, Mark Strong, das war, ich überlege gerade, war da nicht auch irgendwo, rannte da nicht Hoffman auch irgendwo rum?
Nee, das war Colin Firth.
Ah, da waren so viele drin, ich habe gerade einmal die Liste aufgemacht, da hast du noch John Hurt und du hast Tom Hardy und du hast Benedict Cumberbatch und
wow. Nur Briten,
aber das war auch ein sehr guter Film. Das Problem bei uns ist leider immer, dass das Sneak-Publikum, das weiß nicht so ganz, was es will.
Die Trottel.
Und da ist dann so ein Film, ich erinnere mich nur an die Katastrophe von Drive damals. Drive, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und das Publikum hat sich einfach so kindisch benommen.
Oh Gott, nichts furchtbarer ist das.
Ja.
Ja. Nein, in letzter Zeit hatten wir ein bisschen Glück mit dem Publikum. Also die Komödien, da wurde gelacht und auch bei Most Wanted Man war irgendwie niemand ungut. Also
wurde geweint.
Wurde geweint.
Ja.
Der Philipp, der Seymour, der Hoffman.
Ja.
Da kommen jetzt noch ein paar Filme mit ihm, oder?
Naja, zumindest The Mockingjay, also Hunger Games noch, der letzte Teil. Oder vorletzte Teil. Also eigentlich der letzte Teil vom Buch, aber der vorletzte Teil Film.
Ja, ja, das ist ja wieder gesplittet worden.
Wobei ich gespannt bin, ob sie das machen. Wie sie es machen, weil ich glaube, den letzten Teil haben sie noch nicht mehr angefangen zu filmen, oder?
Ich glaube, die haben es beides zusammengedreht.
Okay, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich habe zwar die Bücher gelesen, aber ich weiß ja nicht mehr, wie lange seine Rolle noch weitergeht. Aber zumindest am Anfang des Filmes müsste auf jeden Fall noch vorkommen. Und hat er seine Rolle abgeschlossen? Weiß das jemand?
Das weiß ich leider nicht.
Zwei Szenen mussten sie mit Double und CGI nachdrehen.
Ah, okay.
Na, die etwas größer waren.
Also er wird in dem Film sein, auf jeden Fall. Das
ja.
Ist er schon mal was.
Etwas von gut. Happy-ish.
Was auch immer das und ist. Der zweite Film, den ich mir jetzt neben Guardians nur absichtlich angeschaut habe, war Planet der Affen Revolution. Oder wie im Englischen heißt, Moment, jetzt muss ich überlegen. Dawn of the Planet of the Apes. Ich find ja fast die deutschen Titel noch besser als die englischen, weil Rise und Dawn sind für mich so nahezu synonym und ich wüsste nicht, was vorher kommen wird.
Ja, da regen sich in Amerika halt drüber
auf, dass
eigentlich Dawn vor dem Rise.
Ja, genau. Würde ich nämlich auch so unterschreiben. Und da finde ich zumindest, ich meine, beim deutschen Titel, der erste heißt Prevolution, der ist jetzt Revolution, wie wird wohl der letzte heißen? Ich verwette hier und heute 10 Euro, dass er Evolution heißen wird. Wo ich nicht sicher bin, welchen Film ich mehr hasse, also welchen Titel ich mehr hasse und mehr mag. Ich bin mir nicht ganz sicher, das ist so ein bisschen genau dazwischen. Ob ich das sau cool finde, wie sie das gemacht haben, oder sau dämlich. Naja, also mit dem Titel haben sie sich auf jeden Fall nicht bekleckert mit Ruhm. Der Film wurde ja zeitweise ziemlich abgefeiert, was ich so mitgekriegt habe. Ich fand ihn eher so gut.
Ja, das ging mir genauso.
Also er war cool, aber irgendwie die Geschichte, wenn man jetzt die Affen durch blaue Riesen-Aliens ersetzt, dann hätten wir Avatar oder sonstige andere ähnliche Filme. Ist auf jeden Fall nicht die frischeste der frischen Geschichten. Irgendwie ist halt nur irgendwie zwei Völker begegnen sich und in beiden Völkern gibt's Arschlöcher und gute Dudes und sie müssen halt irgendwie zusammenraufen, weil es sonst zum Krieg gibt. Hello. Innovationspreis. Not. Natürlich technisch gesehen, ähnlich wie Avatar. Nette Parallele irgendwie. Ist er natürlich cool. Also es gibt einige Szenen mit Affen, die einfach wahnsinnig gut ausschauen, wo du keinen Unterschied mehr zur Realität merkst. Und andere.
Das wollte ich gerade sagen.
Aber bei manchen anderen war es dann wieder, wo ich mir dachte, das haben sie fast im ersten schon besser hinkriegt. Also die Möglichkeit ist da, dass sie das wirklich lifelike hinkriegen mit den Affen, aber sie haben anscheinend noch nicht das Budget oder die Zeit gehabt, beziehungsweise beides wahrscheinlich.
Ja, einige von den Hintergrundaffen, da dachte man immer, dass da vielleicht irgendwie der Praktikant animiert hat. Also,
ja, prinzipiell,
das ist auch also blöd gesagt, das ist natürlich schon eine wahnsinnige Leistung. Alleine Caesar war natürlich wahnsinnig, die Close-Ups von seinem Gesicht. Das hat mich schon ziemlich vom Hocker gehauen. Und ich hoffe, dass jetzt endlich der Andy Serkis mal irgendwie dafür eine, wie soll man sagen, irgendeine, dass er ein bisschen Erkenntlichkeit gezeigt wird.
Ja, ich würde jetzt kein Fass aufmachen, wie ihr sagen würdet, in Deutschland. Aber ob es nur der Andy Serkis ist, man weiß es nicht. Also angeblich ist natürlich, gibt er die Vorlage und weiter, aber anscheinend ist er der Teil, den die Animator, wie sagt man das im Deutschen, die Animators halt dazu beitragen, auch nicht unerheblich.
Also, auf der anderen Seite hat er mit seiner Expertise natürlich viel bei diesem Film beeinflusst. Also er war ja nicht nur der Mocap-Suit-Träger, der da rumgetüffelt ist, sondern er hat ja auch bei dem ganzen Konzept sehr die gesamte Entwicklung hat er ja mit vorangetrieben. Daher.
Ach, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich glaube, du brauchst einfach richtig gescheite Typen, die da das zusammenprogrammieren und die da technisch die Rahmenkonstrukte dafür bauen. Klar, Andy Serkis wird schon seine Expertise eingebracht haben, aber ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, ihm das allein zuzuschreiben.
Das auf keinen Fall. Aber irgendwie muss es da.
Aber also ja,
er kann nicht nur als Puppenspieler dargestellt werden, der seine Hand in einem Socken hat und irgendwo unter der Bühne steht. Und nachher kriegt dann der Puppendesigner ein Dingens, weil also ich meine, du siehst ja, ne, die Hintergrundaffen, die sehen halt dann auch so wie Ragdolls. Und das liegt daran, weil keiner drin ist,
in Anführungszeichen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Hintergrundaffen einfach einfaches Motion Capturing war.
Und, vermutlich.
Und die Vordergrundaffen waren Motion Capturing Plus, sozusagen. Aber hey, weiß ich nicht. Vielleicht verzögert er Schaden.
Capture 2.0.
Es ist auf jeden Fall ein technisches und schauspielerisches Gesamtpaket, was super rüberkommt. Und in irgendeiner Form sollte man das, wie soll man sagen, ja, belohnen, mit einem Preis versehen, in irgendeiner Form. Am besten das ganze Team, Andy Serkis plus seine technischen Animatoren und weiß nicht was. Auf die Bühne.
Das wäre doch mal was.
Ja, das wäre. Das ist
bester Nebendarsteller und für den besten Nebendarsteller gibt es 10 Oscars.
Ja. Und das ist genau dasselbe Problem wie damals bei Life of Pi mit der Kamera.
Ja.
Da haben auch die Kamera hat einen Pool gefilmt und rauskommen ist ein super schöner Sonnenuntergang auf dem offenen Meer. Und der Typ hat aber den Oscar für die Kamera gekriegt. Und die Typen, die den Pool zum Meer gemacht haben, sind leer ausgegangen, mehr oder weniger. Sind nicht leer ausgegangen, weil sie haben dann Visual Effects Ausgang gekriegt, aber ihr wisst, worauf hinaus will. Also.
Musst allerdings bedenken, ähnliches, ja, wie soll man sagen, Problem oder ähnliche Situationen gab es ja zum Beispiel auch bei Gravity.
Ja.
Gerade im Special Effects Bereich gut Kamera zu machen, ist nicht einfach. Also es ist klar, die Leute, die nachher das Meer und den Sonnenuntergang bauen, die müssten mindestens, wenn nicht sogar mehr Erkenntlichkeit bekommen. Aber für so einen effektlastigen Film die Kamera zu machen, das ist alles andere als einfach. Und
ja. Der DOP muss das ja sozusagen im Vorfeld auch mit klar auslegen, wie es dann aussehen soll, dass er dann nicht alles real filmen kann. Aber normalerweise bringt er das ja schon mit ein. Das sind nicht die VFX-Artists, die dann halt sich mal überlegen, auch da könnte noch ein Sonnenuntergang sein, weil mir das Wetter nicht gefallen.
Ja, oder? Zu sagen, ja, und dann fliegt die Kamera vom Satellit zum George Clooney, ist halt eins. Aber das zu machen, ist halt dann wieder was anderes. Ich weiß nicht, wie da, klar, es ist wieder so eine Synergie, die man wieder in irgendeinem, also eigentlich müsste man sagen, es gibt jetzt einen Oscar für die beste virtuelle Kamera und dann soll dann von mir aus der DOP und die Visual Effects Artist auf die Bühne kommen und einen Oscar für den besten virtuellen Schauspieler oder so. Keine Ahnung, weiß nicht. Nur laut gedacht. Natürlich wird es nicht
also, jedes Jahr Oscars, einen Film geben, der das
in dieser Qualität macht. Aber irgendwie, es ist eine Sondersituation, die es halt vorher noch nicht gegeben hat.
Ja. Da ist noch ist Potenzial für ein paar Kategorien bei den Oscars.
Nee, es gibt ja nur die technischen Oscars, glaube ich, oder? Die irgendwie so abseits der großen Verleihung verliehen werden.
Für Technical Achievement, aber...
Ja. Auf jeden Fall, wenn das Gesamtkonzept, das Gesamtpaket so gut rauskommt, dann kann man sich nur glücklich schätzen, dass wir in dieser Filmwelt leben und es betrachten dürfen. Ich bin mir sicher, im dritten Teil vom Planeten der Affen wird es dann quasi perfekt sein. Da kann man sich zumindest vom technischen Standpunkt her schon drauf freuen. Ja. wird sicher cool werden.
Wollen wir es hoffen.
Und wenn nicht, dann wissen wir, wen wir dafür, ne?
In the Circus.
Ja, oh ja.
Der wird dann wahrscheinlich zu viel beschäftigt sein mit Star Wars.
Aber zum eigentlichen Film, Dennis. Du warst sonst auch immer ein ziemlicher Planet der Affen-Fan. Ich weiß, zumindest hast du im Vorfeld schon sehr viel erzählt über den Film, versucht mich irgendwie reinzubringen. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe den Film noch nicht zu gucken, aber.
War aber zu einem Zeitpunkt, wo ich den Film noch nicht gesehen hatte.
Okay. Hat sich das geändert jetzt oder wie denkst du drüber?
Nee. Also schon ein bisschen, ganz kurz, was heißt großer Fan? Ich habe keinen einzigen von den alten gesehen. Ich habe nur die Tim Burton-Grütze gesehen. Aber ich war sehr angetan von Prevolution. Auch wenn ich mich über den Titel erst sehr lustig gemacht habe, weil Planet der Affen Prevolution, Title Design to Fail. Aber ich fand den sehr, sehr gut. Und die Fortsetzung, ich fand den auch okay. Ich würde mich, glaube ich, Mo und Bunny anschließen. War okay, war gut, aber war nicht so geil erzählt wie der erste. Und ich finde, das man merkt es halt hier. Ich finde auch so die ganzen, ich meine, der fängt sehr, ich sag mal, ungewohnt an. Also für einen Blockbuster, du hast erstmal, ich glaube, 20 Minuten, wo kein Mensch auftaucht, kein Mensch spricht und du quasi nur Zeichensprache zwischen den Affen mitbekommst mit Untertiteln.
Ja, der Teil war nur besonders cool, finde ich. Der war nur.
Ja, aber ich sag nur, es ist sehr mutig, wenn du einen Blockbuster heutzutage so anfängst. Und dafür, also ich glaube momentan, ich war lange nicht mehr auf Box Office Mojo, aber der macht wohl gut Geld. Nee, aber so später, die Action-Szenen waren gut, aber ich fand so, gerade bei den menschlichen Schauspielern gab es eigentlich so keinen, mit dem ich wirklich mitgefiebert habe. Sie waren halt alle so ein bisschen blass. Ich mag Jason, wie heißt der, Clark, glaube ich. Ja, Jason Clark ist es, glaube ich. Aber auch hier, weiß nicht, war so, die Geschichte bei den Affen fand ich ganz gut. Ich fand halt so Caesars Beziehung zu seinem Sohn und seiner Familie fand ich eigentlich immer ganz, ganz spannend. Und die Menschen gingen mir so ein bisschen am Arsch vorbei. Und das fand ich im Vorgänger wesentlich besser gelöst.
Ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht, die Figuren. Das war so ein bisschen wie bei Godzilla. Die Figuren, die menschlichen Figuren, die waren unnötig oder uninteressant für das, was da passiert ist. Ja. Was hat Gary Oldman da gemacht? Das war doch, naja.
Ja, ganz genau. Nee, das fand ich dann halt so ein bisschen schade. Ich hatte auch höhere Erwartungen, da ja schon so der Hype echt groß war. Noch größer als bei Guardians. Aber naja. Etwas enttäuscht. Und nun ja, dann habe ich gedacht, komm, dann gebe ich mir jetzt das nächste Highlight. Und hab mir Herkules angeguckt. Und der war scheiße.
Was?
Ja, ich weiß, Brad Ratner macht einen schlechten Film. Nee, der war super, super langweilig. Das Ding geht, ich glaube, noch keine 90 Minuten. Aber es ist mit Sicherheit der längste Film, den ich in letzter Zeit gesehen habe.
Okay.
Die machen ein, zwei interessante Sachen halt so bezüglich der Mythologie und so der Heldensage von Herkules. Aber sonst, ich musste zwischendurch kurz raus und musste mir ein Bier holen. ging gar nicht. Action-Szenen langweilig. Und ganz ehrlich, ich mag The Rock sehr sogar. Ich finde, es ist ein super sympathischer Kerl und ich sag mal, wir leben heute in einer Zeit, wo wir fast keine echten, ich sag mal, Filmstars mehr haben. So, die Zeit von Filmstars ist vorbei. Tom Cruise ist, glaube ich, noch so einer der letzten, der immer noch so besteht. Aber ich finde, The Rock, der hat halt einfach so viel Charme und Charisma und ich finde, wenn du den einfach nur so als Muskelprotz castest, tust du einfach seine größten Stärken komplett aus dem Fenster hauen. Und das ist halt schade, weil so ein charismatischer Typ und in so einer Rolle, es passt einfach gar nicht. Also es ist einfach langweilig. Deswegen will ich auch nicht viel mehr Worte drüber verlieren. Guckt ihn euch nicht an. Guckt Poster an, wenn ihr im Kino vorbeilauft, aber mehr auch nicht.
Poster reicht.
Ja, genau.
Ein muskulöser The Rock. Mm.
Ja, Mo, wir wissen, wie deine Tapete aussieht. nun gut, Buddy, du hast auch noch etwas gesehen.
Ja, ich war tatsächlich zwischen dem ganzen Arbeitswust auch mal wieder im Kino und ich habe Lucy gesehen. Ich weiß nicht, habt ihr auch schon die Chance gehabt?
Nein.
Nee, ich habe
gehört. Ist überhaupt Interesse da? So, ach ja, komm, lass ihn reden. Vielleicht mal kurz AFK. ja, Luc Bessons neuester Streich mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Einige haben bestimmt sich den Trailer schon angeguckt.
Ja, deswegen habe ich mir nicht angeschaut.
Ach so, ungefähr. Ja, der Trailer ist tatsächlich ein großes Problem, weil der Trailer suggeriert dir, dass du da sowas siehst wie Transporter oder Taxi, ne, sowas. So. Aber das ist es definitiv nicht. Das ist kein so üblicher Actionfilm. Die Hauptfiguren, also Morgan Freeman und Scarlett Johansson, die sind so ganz spannend geschrieben. Scarlett Johansson spielt da ihre Verwandlung ganz gut. Sie fängt ja an als so ein kleines planloses Mädel, was in Thailand Urlaub macht und dann in diesen Drogenkuh mit reinrutscht, der sie dann letzten Endes verwandelt zu diesem rationalen Überwesen. Das funktioniert so alles ganz gut. Der Film ist visuell ziemlich beeindruckend und hat ein paar sehr abgefahrene, trippige Sequenzen und ein paar sehr sehr, sehr coole Action-Sequenzen, die modern wirken auf jeden Fall. Hat aber leider das große Problem, was viele Superheldenfilme eben haben, dass man irgendwann nicht mehr mitfiebert, weil man weiß, dass der Hauptfigur eigentlich nichts passieren kann. Hm. Und das hat so ein bisschen die Furcht aus diesem Film genommen. Ne, also es ist klar, es bleibt bis zum Ende unklar, was genau wirklich passiert. Aber all diese eingepflanzten Actionsequenzen, besonders die Autoverfolgungsjagd, die waren nett, aber eben total unspannend, weil es immer so war, okay, ja, lass sie da langfahren, ist doch okay. Wie gesagt, gerade die Autoverfolgungssequenz, wo ein nicht zu vernachlässigender Prozentsatz an CGI-Autos lang huschte, ne, das kennt man ja noch von den Michael Bay-Filmen und sowas, wo dann auf einmal so ein schlecht gerenderter Wagen den Bad Boys Ferrari zu zerkratzen droht. Und das von Luc Besson fand ich ein bisschen traurig. Weil du hast, ne, dann denkst du, okay, wenn man sich die Szene jetzt nochmal langsam angucken würde, würde man vielleicht sehen, dass vielleicht 5 von diesen 10 Autos digital sind und die anderen 5, die weiter hinten sind. Das heißt, das Auto fährt einfach gerade mit quietschenden Reifen auf einer leeren Straße rum. Und das nimmt so ein bisschen das Besondere aus den Verfolgungsjagden von Luc Besson, die ja eigentlich immer grandios durchgeplant mit allen Autos und lebensgefährlich, ne? Da ist dann ja irgendwo auch mal der ein oder andere Kameramann gestorben, weil er am falschen Ort stand.
Ja, wusste ich gar nicht.
Ja, bei Taxi oder Taxi 2, glaube ich, war es das, dass ein Kameramann von einem springenden Auto, was zu weit gesprungen ist, eben dann leider erwischt wurde.
Aber ganz kurz, also da hat er nicht Regie geführt. Da war nur.
Nee, genau, da war er Produzent, aber er war halt mitverantwortlich für diese ganzen Action-Verfolgungsgeschichten.
Und er ist Produzent bei 116 verschiedenen Titeln, also er ist bei vielen Sachen Produzent, nur mal um das in den Raum zu werfen.
Aber sie haben es zumindest so aufgezogen, als wäre es ein Film von ihm, also.
Ja gut, Lucy ist wieder jetzt von ihm, ja.
Ach so, jetzt
Lucy,
bei Taxi 2.
Genau, Lucy ist von ihm, genau, so, bei Taxi. Aber es ist, es wird ja immer sozusagen groß angepriesen jetzt, zum Beispiel bei Transporter eben vom Produzenten von Taxi. Und damit gehen sie natürlich darauf ein, dass es Action und Autoverfolgung, ne, weil Luc Besson das halt im Blut hat. Das heißt, da ist er natürlich federführend, was sowas angeht. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das Studio gesagt hat, okay, Luc Besson möchte mit uns einen Film machen, dann muss da aber auch das und das und das mit drin sein. Und da für mich wirkt diese Verfolgungsjagd einfach erzwungen und unnötig und führt die Story nicht weiter. Das tun weniger Autoverfolgungsjagden, aber da war es halt besonders der Fall. Aber sonst, wie gesagt, für Fans von Scarlett Johansson und für Fans von innovativen visuellen Spielereien macht der Film auf jeden Fall Spaß. Wenn man nicht zu viel drüber nachdenkt, kann man sich da gut unterhalten lassen.
Ne, ihr habt irgendwie den Trailer gesehen Und dann kommt ja gleich diese Ansage, ja, wir nutzen nur 10% von unserem Gehirn.
Ja.
Wo eh jeder weiß, das ist ein Ammenmärchen und
ja, das ist, also, ne, unter gedacht, der Prämisse, aber
na gut, das habe ich nur akzeptiert.
Dann kommt da ein Film mit einem Trailer unter der Prämisse, dass irgendwelche sich verwandelnden Roboter, die sich in Autos verwandeln können, vom anderen Planeten kommen und du guckst ihn trotzdem an. Also,
ja, ja, nein, so weit war ich noch nicht abgeschreckt. Ich
meine, dann dachte, aber okay, stimmt schon, das ist was, wo man denkt, okay, und dann hat sie nachher irgendwie 100% und kann auf einmal Computer fernsteuern. Und man
exakt, sich, das war das Problem. Also ich habe mir zuerst einmal gedacht, okay, das wird so ein Ohne Limit nur in Action. Und Ohne Limit macht die irgendwie die Geschichte sogar. Und dann geht sie auf einen Raum und färbt ihre Haare. Okay, also wenn ich 100% denken kann, dann heißt das nur lange nicht, dass ich meine Haare färben kann. Und alle Leute entwaffnen kann, die in meinem Raum sind. Dann habe ich gedacht, okay, wo besteht dann die Spannung? Weil wenn sie eh alles kann, dann...
Genau das ist der Punkt. Darum sage ich, ne? Wenn du wirklich nur mal dir was Cooles angucken möchtest, also das musst du jetzt nicht im Kino machen, sondern kannst ihn dir irgendwann angucken, wenn er verfügbar ist, dann ist er definitiv, hat er sehenswerte Momente. Aber er ist jetzt kein Muss.
Ja.
Definitiv nicht.
Alles klar. Gut, also für die, die trotzdem sich noch Lucy geben wollen, läuft, glaube ich, momentan noch in den Kinos. Oder auch nicht. Wer vielleicht. gut, dann würde ich sagen, gehen wir über in unser Review von den 5 Arschlöchern, auch bekannt als Guardians of the Galaxy. Der neue Film von James Gunn. Ich glaube, ich hätte nie gedacht, wenn mir mal vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass der so den größten Blockbuster des Jahres macht, hätte ich im Leben nicht gedacht. Früher war er bei Troma, die immer so Low-Budget, so Grindhouse-artige Filme gemacht haben. Und dann, ich bin sehr großer Fan von Slither und Super. Und auch PG Porn ist mit Sicherheit so eine der witzigsten Internetserien in den letzten Jahren. Aber dass der jetzt momentan, also ich glaube, Guardians ist momentan, hat jetzt Lego Movie überholt als erfolgreichsten Film dieses Jahr. Und dann werfe ich gerade mal in die Runde. Jungs, wie hat euch Guardians of the Galaxy gefallen?
Sehr gut.
Dem kann man
sich elaborate. Ich dachte, jetzt sagt jeder erstmal sehr gut, sehr gut.
Als Gastrecht würde ich sagen.
Als Gastrecht.
Buddy, hau mal raus. Ja. Du hast ihn schon recht früh gesehen, oder?
Ich habe den recht früh gesehen. Das ist jetzt tatsächlich schon über einen Monat her bei mir, weil ich den bei einer, Pre-Preview gesehen habe. Das war ja Ende Juli, Anfang August. Mussten dadurch leider auf die Post-Credit-Szene verzichten, aber das habe ich inzwischen auch nachgeholt, also da kein Problem. Ich war sehr angetan von dem Film. Schön fand ich, dass man von den Guardians of the Galaxy ja eigentlich nichts weiß, es sei denn, man ist irgendwie extrem, extrem tief im Marvel-Universum investiert. Das heißt, man war vom Trailer abgesehen, vollkommen überrascht. Die Chemie zwischen den 5 Hauptfiguren, also so eine Chemie habe ich seit Firefly eigentlich nicht mehr gesehen. Es hat wunderbar gepasst, die Ironie, der Witz, der zwischen ihnen herrschte. Es wurde ja wohl auch viel improvisiert, wird ja immer wieder gesagt. Das spricht einfach dafür, dass sie da die richtigen Leute zusammengetan haben. Und das dann kombiniert mit der ich sage jetzt mal, funktionierenden Story, ne, da könnte man jetzt sicherlich über die Tiefe der Story größer diskutieren, aber das muss man bei so einem Film einfach nicht machen. Und absolut begeisternde visuelle Effekte und Szenerien, die mich hoffen lassen, dass der nächste Star Wars Film zumindest optisch zu überzeugen weiß, weil Leute sowas einfach noch machen und wollen und jetzt wieder angefüttert werden. Ja, ich war ziemlich begeistert.
Wunderbar. Mo?
Ja, Grüßen und Ganzen kann ich mich damit anschließen und ich glaube, das war's dann mit dem Lichtspielcast diese Woche. Yay, tschüss.
Danke. So.
Na, also
Explosion an Euphorie.
Der Hype war ja enorm hoch. Ich habe allerdings mit den verschiedenen Trailern immer abwechselnd Bauchschmerzen und Vorfreude verspürt. Weil in einem einen Trailer war er dann mal eben mit diesen Augenzwinkern versehen und dann war wieder der Trailer, wo sie da haben, als wäre das Galaxie-Retten der Hauptplotpunkt und voll der ernste Film und so, wir müssen die Galaxie retten und wir, was ja eigentlich nur so ein bisschen die Rahmenhandlung vorgibt. Eigentlich ist es egal, dass die Galaxie gerettet werden muss, oder? So, das passiert halt so nebenbei. Aber eigentlich schaut man diesen fünf Typen dazu, wie sie sich halt von furchtbarer Situation in noch furchtbare Situation verfrachten, um sie irgendwie rauszuwieseln. Und das macht halt den Spaß von dem ganzen Film aus und das kann er richtig gut. Und für mich war das mal wieder so eine richtige Comic-Verfilmung im positiven Sinne. Also es gab ja Action und Spaß und Überraschung und ja, das war ein super Gesamtpaket, was Spaß gemacht hat. Also es war wirklich mal wieder so ein Film, für den es lohnt, ins Kino zu gehen und einfach nur Spaß zu haben. Und das hat er super rübergebracht. Hat mir taugt. Es gibt natürlich Schwächen in der Story, die waren nicht die 100% wasserdichteste. Und ich muss sagen, ich habe auch die Visual Effect schon besser gesehen. Also gerade so diese Stadt am Anfang, diese weiße Stadt, die Nova, bla bla bla, wie auch immer die heißt. Die habe ich nicht so ganz überzeugend gefunden vom Look. Aber hey, sonst, wie du schon gesagt hast, dieses Ensemble hat super funktioniert. Und man wurde super unterhalten.
Gut, Johannes?
Ja, ich mag da jetzt ungern in diesen Tenor einfach einstimmen.
Dann lass es. Dann sag doch mal, dass du ihn schlecht fandest.
Ich kann zumindest sagen, also grundsätzlich stimme ich absolut zu. Also richtig unterhaltsamer, spaßiger Film, gerade eben dieser Schwerpunkt auf die Charaktere, hat einen Riesenspaß gemacht. Es gab einfach diese Verschiedenartigkeit und dass du halt nicht hast von wegen, okay, das ist der Superheld, der kann das und jenes. Und das macht er jetzt auch. Sondern einfach so diese Kombination, ja, dass du es halt geschafft hast, fand ich, durch den Film weg in so verschiedene Szenerien zu kreieren. Also er ist nicht immer auf, die wurden nicht immer auf die gleichen Weise gelöst oder wenn es denn gelöst wurde, das fand ich halt recht erfrischend teils. Und sonst, ich muss aber den Mo auch so ein bisschen zustimmen, der ein oder andere Effekt fand ich visuell war, also es war so ein bisschen Unterschied. Manches sah es richtig großartig, richtig geil aus. Und bei anderen hast du so ein bisschen dann mal kurz gesehen, dass du dachtest, hätte noch ein bisschen mehr gehen können. Und ich glaube, so im Ganzen ist auch für mich so dieses Fazit von dem Film. Also im Ganzen richtig fein, aber hatte doch so ein paar hier irgendwie so ein paar kleine Dinge, die mich persönlich, weiß nicht, wo ich gesagt, für mich einfach so ein bisschen das fehlte, um ihm wirklich über alles drüber zu heben, sagt, unpackbar großartiges Ding. Also sicher der coolste Film, den ich bisher dieses Jahr gesehen habe, aber ihn zu einem, ja, wirklich Meisterwerk zu heben, das würde ich noch nicht sagen, aber als Comic-Verfilmung funktioniert er richtig, richtig cool und gerade so auch vom Bezug auf Tempo, Dynamik und der Abwechslung drin, war er einfach richtig, richtig klasse gemacht. Ein kleiner Kritikpunkt, um damit dann zu schließen, war, er hat halt manchmal schon diese Punkte von sehr spaßigen zu so ein bisschen, ja, nicht traurigen, aber negativen Punkten. Da gab es ein, zwei Szenen, wo du das Gefühl hattest, der versucht jetzt so einen Spagat und das nicht, für mich nicht immer funktioniert hatte, da so eine Kehrtwende zu machen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht oder ob ihr das nachvollziehen könnt.
Ich fand, das hat gut funktioniert. Also ich gebe dir recht, man hat so am Anfang gerade diesen ja, doch recht schwermütigen Anfang bei diesem Film und dann geht es doch eher in die heitere Richtung und die einen haben ihre Familie hier verloren, die anderen da, aber ich fand für eine Comic-Verfilmung hat das wunderbar funktioniert. Ich hatte nie das Gefühl, dass der Film in diesem Moment versucht, was anderes zu sein als in dem Moment.
Ja, das also, ist schon. Ja.
Du meinst schon die Stellen zwischendurch? Weil also zum Beispiel, es gibt am Anfang eine recht emotionale Szene. Und am Ende nochmal. Und die haben beide für mich super funktioniert. Zwischendurch war dann eher für mich das Problem, dass man halt jedem versucht hat, so schnell eine Backstory zu geben. Und jede Backstory war halt irgendwie irgendwas, okay, ich habe irgendwas verloren, aber mir ist irgendwas Mieses passiert. Und das fand ich alles sehr aufgesetzt und
genau,
ging also mir eigentlich am Arsch vorbei.
Ich fand auch eher das also in der Mitte drin. Ich fand den Anfang fand ich auch richtig großartig. Ich fand, den Anfang hat in dem Bezug noch besser funktioniert als Ende bei mir. Aber der Kritik wäre jetzt eher in diesen, ist jetzt schwierig wieder vage drum zu sprechen, aber was du eben halt genau meinst mit dieser Backstory zwischendurch.
Ja. Aber sonst würde ich mich auch eigentlich euch anschließen. War sehr unterhaltsam. Schön knackig, waren keine lahmen Stellen dabei, nicht zu viel Fett, wenn man so will. Bis, ich sag mal, so das erste Drittel fand ich richtig gut. Also wäre der Film so, ich sag mal, auf dem Niveau, hätte auf dem Niveau weitergemacht, hätte ich ihn richtig gut gefunden. Ich fand nur dann so ab der Mitte der Schauplatz, da wurde es dann etwas, ich will nicht sagen konfus, weil du bekommst schon mit, wo du bist und dass du, da laufen einfach zu viele ein, zwei Handlungsstränge für mich zusammen. Es ging alles ein bisschen hektisch, ein bisschen schnell. Und da war ich dann etwas, okay, mir geht's gerade zu schnell und deswegen ist es mir auch gerade ein bisschen egal. Aber die Kerle sind einfach super sympathisch. Ich denke, jeder hat so irgendwie so seinen Liebling. Ich fand halt hier den Wrestler, wie heißt der?
Den Drax. Ja, der war so super, von dem habe ich überhaupt nicht erwartet, aber der hat fast den besten Humor reingebracht.
Ja, tatsächlich. Ich wollte gerade fragen, was ist eigentlich euer am wenigsten geliebter Guardian? Weil ich dachte, man wäre sofort einstimmig, dass Drax irgendwie leider viel zu kurz kam.
Naja, zu also, kurz mir kommen.
So. Dadurch, dass er zu kurz kam, war er austauschbar.
Naja, vor allem ist er nicht ganz konsequent durchgezogen, muss man leider auch sagen. Weil aber seine Eigenschaft, seine mentale Eigenschaft wird vor allem zum Schluss hin nicht mehr konsequent aufgegriffen. Ja. Was ein bisschen schade ist. Weil die gibt einfach so viel. Also da waren Witze dabei, die fand ich einfach. Oder da waren Situationen dabei, die super funktioniert haben, so im Dialog. Mhm.
Ja, also mir hat er auch gut gefallen. Ich weiß nicht, so am wenigsten funktioniert, wenigstens Geliebte. Ich fand die alle ziemlich gut, aber ich würde fast dahin zu tendieren, hier zu der
Pandora.
Zoe Saldana, ja.
Ja, das stimmt.
Ja, du hast, weniger halt, du hast halt Peter und Zoe Saldana, die so, ne, so ein bisschen andengeln konnten. Die haben halt irgendwie so ein Duo gebildet. Dann hast du natürlich Groot und Rocket, die natürlich auch zusammen. Und dann ist halt auch auf dem Plakat, ne, dann ist hinten rechts in der Ecke irgendwo Drax, steht da, ich habe auch Messer, hallo. der kam da leider zu kurz für mich und darum ich gebe, also natürlich ist Pandora auch, ja, die hat jetzt auch Gamora. Nicht so viel gerissen, ne?
Oder?
Entschuldigung, Gamora, genau, nicht Pandora. Gamora, ich bin gerade, ne, sie war ja auch auf Pandora.
Statt also blau mal grün und so und andersrum.
Als Gamora war ich natürlich. Die hat nicht so viel bewegt. Sie hat auch in Peter Quill nicht so viel bewegt. Sie hatte halt ihren kleinen Racheplot gegen ihre Halbschwester, die leider auch etwas zu kurz kam. Und gerade der Moment, wo die sich zum Schluss zusammentreffen, aber vielleicht sollte man das in Spoiler-Part packen, war so der einzige richtige Schwachpunkt für mich an dem Film.
Ja, das war auch so ein bisschen konfus für mich, weil, also so ihre ganze Geschichte, dass sie ja erst quasi bei den Bad Guys ist und dann halt so die ganze Entwicklung war etwas.
Ja, die Motivation der Antagonisten würde im Allgemeinen anführen als nicht 100% wasserdicht. Also sowohl die Bösewichte, also die Strippenzieher sozusagen, als auch die ausführenden Organe, denen habe ich nicht ganz abgekauft, dass sie das jetzt wirklich aus diesen und diesen Motivationen machen. Oder warum sie es dann auf diese Art machen. Weil es ist generell so, also das Artefakt, um das geht, um jetzt vage zu bleiben, wird vieles eigentlich, man könnte den Film ziemlich schnell abkürzen, glaube ich.
Ja. Aber wie gesagt, das ist halt der Punkt, die Story in einem Comicfilm.
Ja, exakt. Deswegen habe ich es ja nicht angeführt bis jetzt.
Ja.
Naja gut, aber ich finde, das ist immer so, muss es denn das sein? Muss es denn? Wir sagen immer, okay, ja, ist eine Comicverfilmung, ist eh Latte, also Story ist nicht wichtig. Aber muss es das denn sein? Weil ganz ehrlich, wäre es, klar, die ist hier, kannst du wegwerfen. Der Böse will alles zerstören und die müssen sich zusammenlaufen und die Galaxie retten, klar.
In einem Nolan-Batman darfst du das nicht machen. In einem Marvel-Film dieser Kategorie darfst du das machen. Ist meine Meinung.
Du hast natürlich vollkommen recht, ne, dass man so von vornherein schon Abstriche macht und sagt, okay, ist eine Comic-Verfilmung, erwartet nichts von der Story. Mir ging es zum Beispiel so, dass bei Captain America 2 die Story sehr gut funktioniert hat. Da muss ich wirklich sagen, die war für eine Comic-Verfilmung überraschend, ja, komplex.
Ja, tatsächlich,
stimmt. Das freut natürlich, ne, wenn sie das dann bei Guardians gemacht hätten oder beim Nachfolger dann machen, ist das natürlich schön.
ganz kurz, also ich will nicht, dass die Story komplex ist, ich will einfach nur, dass sie besser funktioniert und ein bisschen mehr Wert auf ein, zwei Elemente gelegt wird, dass halt in den meisten Fällen am Ende von solchen Filmen gibt es immer eine Bombenschlacht am Ende, aber im Grunde ist es egal.
Ja.
Also, weil es einfach nur, es ist halt eine Schlacht und es ist halt obligatorisch, dass die am Ende ist. Aber ich hätte es einfach nur gerne, dass die Schlacht mir dann auch ein bisschen mehr bedeutet. Und das finde ich dann manchmal schade.
Genau, ich denke, es ist immer so die Frage auch so ein bisschen, wo setzt die Story den Fokus drauf? Also ich würde nie sagen, dass du eine Story ganz wegwerfen kannst. Also wenn es vielleicht durch rein um die Klopperei geht, aber gerade auch so in der Comic-Verfilmung ist halt der, ich sag mal, der Fokus anders. Jetzt weniger dann auf dem Tiefgang der Story, sondern dass du mit der Story halt eher diese, je nachdem, Charaktermoment oder sowas halt verknüpft. Aber es, trotzdem finde ich es irgendwie schon auch eine Aufgabe der Story. Und eben, wie Dennis gerade sagte, zumindest muss ich mich dann einfach zu einem gewissen Punkt bringen auf einer emotionalen Ebene, dass ich halt entsprechend da mich investiere in die verschiedenen Abläufe. Und ich fand, das hat er zum Teil eigentlich schon ganz gut gemacht von diesen, ich sag mal, diesen Orten, wie sie entsprechend verknüpft werden. Das hat funktioniert, hat es nicht super kreativ gemacht, aber eben, wie er schon sagt, dass dieser übergespannte Plot gegen zum Ende hin, dass der dem halt einfach ein bisschen Nachstand, auch wenn es jetzt nicht der Fokus war. Aber wenn man drüber nachdenkt, hätte man das vielleicht noch ein bisschen spannender in manchen Dingen lösen können.
Mhm. Durchaus, durchaus. Wie fanden ihr den Bad Guy? Also ich muss gestehen, auch wenn so halt Motivation und sein ganzer Plan und alles, können wir später noch ein bisschen drauf eingehen. Wie gesagt, so ein bisschen, ja, kannst du über die Schulter werfen. Aber ich fand ihn eigentlich sehr bedrohlich und cool dargestellt.
Ja.
Also mir hat er gefallen. Ich meine, er ist halt...
Meinst du den Executive Bad Guy oder den Strategic
den
Ronan, Officer
den
Bad Guy?
Executive, ja.
Executive. Okay, ja, der war cool designed auf jeden Fall.
Ja,
ja genau, Lee Pace, also Ronan. Ich meine, er macht Overacting bis zum geht nicht mehr, aber fand ich hat gut gepasst.
Ja, voll. Ja. Muss so sein.
Ja, den Back Bad Guy, den fand ich.
Ja,
da wurde ein Statement, also wurde so ein bisschen was aufgebaut, ein gewisser Ruf, der für mich aber nicht inhaltlich dann, also denn der funktionierte hauptsächlich dadurch, dass halt übererzählt wurde über ihn, aber er hätte noch irgendwie ein bisschen mehr was machen können, fand ich,
ja,
um das zu verstärken oder zu etablieren.
Ja, ja, ja.
War das eigentlich der Dude, der irgendwann mal auftaucht ist in einem Post-Credit?
Ja, Stinger? Bei Avengers.
Ah, okay.
Genau, das ist doch auch... Ach nee, warte mal, ja. Ist der...
Oder ist es jetzt schon Spoiler?
Ja, wir gehen am besten gerade in Spoiler-Part über, bevor wir uns hier verheddern. Palim, palim, wow, wir sind schon da.
Wow.
Das ging schnell. so, ja, genau, das ist Thanos. Thanos,
genau.
Genau.
Ja, der zum Schluss von Avengers zu sehen war.
Ja.
Und jetzt muss ich gerade gut aufpassen, ist das der... Der jetzt, nee, das, wie heißt es hier? Der neue Avengers ist ja dann Age of Ultron.
Genau.
Aber er da kommt doch auch in einem nächsten der Filme vor.
Ich glaube, er soll da noch nicht mal, also er soll wohl der Main Bad Guy von Avengers 3 sein.
Mhm.
Halt, weißt du, das ist so, ich find's cool, dass Marvel so dieses filmübergreifende Storytelling macht, dass die halt viele Sachen einführen und so ein bisschen ineinander übergreifen. Ey, ist eine coole Sache. Aber mittlerweile geht es mir schon so ein bisschen auf den Keks, weil du einfach so viele nicht abgeschlossene Dinge hast.
Mhm.
Und das ist so eine Sache, die ich halt zum Beispiel die Sachen mit seinem Vater halt, weißt du, du kannst, das ist so eine Sache, die mich bei Marvel-Filmen stört, du hast einfach keine komplett abgeschlossenen Filme mehr. Du hast immer irgendwelche Sachen, die offen bleiben, die vielleicht später kommen, die... Und ich finde, das stört mich manchmal so ein bisschen.
Es ist halt einfach das Thanos Game of Thrones der Comic-Verfilmung.
Naja, das ist...
Nee, so würde ich es nicht sagen.
Ich würde sagen, das andere, das ist konsistenter.
Ja, warte erst in dem Zug.
Aber, ja, und Thanos ist halt so, ganz ehrlich, mittlerweile geht der Kerl mehr am Arsch vorbei. Weißt du, am Ende von Avengers war er da und, wie gesagt, natürlich kennt den keiner. Die meisten haben wahrscheinlich gedacht, es wäre Hellboy oder so. Und dann liest du halt, oh ja, es ist der absolut größte Bad Guy überhaupt, der fieseste und der mächtigste überhaupt. Wenn der kommt, geht's richtig ab.
Ja.
So. Und bisher sitzt der Kerl nur auf einem
Klo. Ja,
und macht nichts weiter.
Ja, und vor allem, und man weiß ja nicht, warum will er böse sein. Hat er irgendwie, oder? Kommt das raus?
Ja, halt, weißt du, wenn du so einen aufbaust, bisher baust du den halt. Der einzige Grund, warum wir von dem Kerl wissen und in Anführungszeichen Angst vor dem Kerl haben sollten, ist, weil wir drüber lesen. Mhm. Und in den Filmen.
Ich habe noch nicht drüber gelesen.
Das, was halt funktioniert in den Filmen, ist, dass natürlich sozusagen, du hast einen Film und du hast den Bösewicht im Film und zum Schluss wird dann nochmal gesagt, übrigens hier, das war nur der Pimp von dem Thanos. Genau das gleiche jetzt in Guardians of the Galaxy. Du hast sozusagen in dem Film die größte Bedrohung, ist eigentlich nur noch eine kleine Stufe unter der Überbedrohung. Das funktioniert schon, um ihn irgendwie als mächtigen Bösewicht zu beschreiben. Und er wird wohl auch in dem Age of Ultron in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Aber es stimmt schon, es ist halt so, eigentlich hätte er in dem nächsten Marvel-Film nach Avengers irgendeine größere Rolle haben müssen. Jetzt haben sie es schon so ein bisschen zu weit gestreckt, um zu sagen, wisst ihr noch, übrigens hier ist dieser rote Typ, gespielt von Josh Brolin, auch wenn man es nicht glauben mag. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt so ein bisschen zu sehr strecken.
Ja, vor allem, dann hat er seinen Lieutenant da, denn wie hieß der wieder?
Der Lee Pace?
Ich weiß.
Ja.
Der hieß Ronan.
Genau, dann hat er den Ronan und dann muss er dem Ronan zuschauen, wie er ihm alles aus der Hand nimmt. Und Ronan macht einfach sein eigenes Ding und der oh so böse und mächtige Thanos kann nur zuschauen, wie der Ronan eigentlich sein Ding durchzieht. Dann so, geht mir irgendwie auch die Angst vor dem Typen ein bisschen flöten, wenn sein komischer Fußsoldat da ihm eigentlich alles den Schneid abkaufen kann.
Vielleicht seinen Diener umbringen und er macht auch nichts.
Ja.
Also.
Was kann der eigentlich? Wieso sollte man vor dem Angst haben, wenn er eh nur rumdiktieren kann? Man?
Ja. Aber egal, ich meine, er ist nur ein kleiner Teil vom Film, aber ja, das ist so eine Sache, die mich bei diesem.
Ja, aber er ist an sich, beziehungsweise dann eben der Ronin. Das sind eigentlich die Typen, die das Universum mehr oder weniger in der Form, wie wir es kennen, beenden wollen. Und das ist eigentlich die Motivation hinter den Guardians of the Galaxy letzten Endes. Wie gesagt, der Film legt den Fokus nicht drauf, aber theoretisch wäre das die Rahmenhandlung. Und wenn die so schlecht, also so einer schwachen Motivation folgt oder so schwach erklärt wird, im Sinne von, warum das gemacht wird, ist halt auch schade.
Ja, durchaus. Es war auch am Anfang so, es wurde am Anfang so eine Menge eingeführt, als es mit ihm anfängt und so weiter, wo ich dann gedacht habe, okay, er will wahrscheinlich irgendwas kaputt machen und gut ist. Aber ich fand ihn echt, also mir hat er so vom Design her und Stimme und so, ich fand ihn bedrohlich, hat mir gut gefallen eigentlich.
Ja.
Mir fällt nur gerade auf, wie dämlich sein Thron ist. Seine Armlehnen als gesonderte, raketengetriebene Einheiten, geht irgendwann der Strom aus oder die Energie oder was auch immer und dann sitzt er da.
Hängenden Arm.
Ja. Aber das fand ich alles so, also sind wir eben gar nicht drauf eingegangen. Design und so weiter von dem Film ist saucool. Ist super bunt, richtig viele Sachen, die du einfach so, ich sag mal, selten gesehen hast. Also zum Beispiel das Schiff von ihm, diese Kerle, die da mit diesen Kugeln sind, die das angeblich dann steuern, würde ich, glaube ich, nehme ich an.
Ja.
Hat mir saugut gefallen. Also
absolut
sehr optisch schön anzuschauen. Wobei ich sagen muss, ich habe den halt auch in 3D gesehen.
Mhm.
Ich fand manchmal ein bisschen zu dunkel.
Na,
ja, 3D wäre jetzt nochmal wieder eine komplette eigene Diskussion, ne? In letzter Zeit immer mache, wenn ich dann aus Versehen mal 3D sehe, ich kipp mal meinen Kopf um 90 Grad und guck mir den Film mal in der richtigen Farbe an.
So. Ja, wir haben Shutter bei uns, da hilft das Kopfkippen nichts.
Ah, ihr habt Shutterbrillen.
Mhm.
Yeah.
Mhm. Finde ich eigentlich begrüßenswert. Also ich fand ihn jetzt auch nicht so dunkel, aber ich muss sagen, wieder ein Film, wo mich das 3D einfach nicht, das war wieder Post-Conversion, wenn ich das richtig gelesen habe am Ende. Weiß nicht. Also hat dem Film einfach nichts mehr gegeben, außerdem, dass es ein bisschen dunkler gemacht hat.
Und teurer.
Nee. weißt du, ob eine komplette Conversion war? Weil ich meine, selbst wenn sie sozusagen so ein paar Szenen nachträglich konvertieren, dann müsstest
du trotzdem
in die Credits schreiben. Ich bin mir nicht
ganz sicher. Aber so groß wie der Abspann war von dem und halt vom Studio-Fokus, die da halt so auch bekannt für sind, gute Conversion zu machen, schien mir das eine recht große Geschichte zu sein. Ich weiß aber nicht genau.
Ja.
Es klang nur danach. Ja, du hast im Vorfeld halt, ganz kurz noch, den Hercules-Trailer gesehen und das war halt ein ziemlich fieser Kontrast, weil den fand ich, der Trailer davon war richtig schön für 3D gemacht. Also einfach funktioniert, du hast eine schöne Tiefe im Bild und du hast erlangen, ohne abgesehen davon, dass jetzt Gegenstände aus der Leinwand rausfliegen, aber einfach diese Tiefe vom Bild, die hast du in keiner Szene irgendwo hier im Film irgendwann drin. Und ich finde dann, ja, weiß nicht, also kann man sich sparen.
Ja. Ja. Leider auch nicht wahnsinnig die Eröffnung, die das dem Bild gibt. Irgendwie. Das vergisst noch 2 Minuten wieder und dann schaust du einfach den Film an. Denkst nicht mehr über das 3D noch. Ja, aber die Tatsache, die ich nur ansprechen wollte, dieses mächtige Artefakt. Wie hieß das nochmal? Infinity Stone?
Infinity Stone.
Ja.
Was dann? Ja.
Ich mein, welcher war das? Es gibt ja 5.
Ist ja auch egal.
Ja, und das gibt dann später so ein Infinity Gauntlet, wenn ich richtig. Juckt mich ehrlich gesagt gar nicht.
Auf jeden Fall, so ist der hat das Platte. Und dann geht es darum, dass er nicht den Boden des Dings da berühren darf. Also er darf nicht auf die Oberfläche kommen. Und irgendwie, ich denke mir die ganze Zeit eigentlich, mit den Möglichkeiten, die der Ronin hat, müsste doch nicht extra diese ganze Raumschlacht in Kauf nehmen. So wie es du richtig gesagt hast, Dennis. Die muss da sein, als Highlight quasi. Aber eigentlich hätte man sie ja sparen können. Er hätte irgendwie, weiß nicht, wahrscheinlich hätte er runterhüpfen können, wenn er lustig gewesen wäre, oder?
Ja.
Und dann ist er mal auf der Erde und dann muss echt erst nur gefaselt werden, bevor er die Menschheit auslöscht. Und na, da muss man ja mal Gelegenheit geben, beziehungsweise den Guardians nur Gelegenheit geben, dass sie Sachen verhindern und so weiter.
Tanzen.
Ja. Also der Teil mit rund um dieses Artefakt, das ist halt so, was man bei X-Men bemängeln muss, meiner Meinung nach. Wenn mal so ein Ding da ist, was mehr oder weniger unendliche Macht verleiht, dann hast du halt ein Problem, storytechnisch.
Ja.
Weil wie hält man das auf? Was hindert den Typen daran, sofort seine Fantasien umzusetzen in 0, nichts? Und das da kränkelt so gut wie jede Story, die das irgendwie als Element hat.
Ja. Nur gut. Ich weiß nicht, wer es eben gesagt hat. Aber die Halbschwester, die blaue, die grüne, die fand ich auch, dass sie ein bisschen zu kurz
Nebula,
kam. Also, sie,
Nebula,
ja, genau.
Das war so ein bisschen,
Die ganze Story fand ich, es war halt bei den Bösen, dann, ach nee, eigentlich hat mein Vater mich nur, also Stiefvater und es war eigentlich alles gar nicht so geil da, ich bin jetzt hier bei euch. Ja. Keine Ahnung, ich fand es einfach so, okay, ich meine, von mir aus, aber das fand ich alles auch wieder so überhastet und finde ich, hätte man besser lösen können. Und sie fand ich dann eindeutig zu kurz, weil sie macht ja eigentlich fast gar nichts. Sie fliegt in der Mitte mal mit dem Raumschiff kurz rum.
Genau, das war aber halt so ein bisschen so, was sie halt irgendwie ausgezeichnet hat oder so, außer halt Slicks sich schnell bewegen können und ja, irgendwie so diese Uber-Handlangerin und dann ist sie im Gefängnis in der ersten Nacht eigentlich davon direkt tot, wenn hier Chris Pratt nicht irgendwelche seine dummen Sprüche klopft. Das fand ich so ein bisschen, also da hatte ich mir einfach mehr, weil du hast, die anderen sind halt keine übergroßen Helden oder die haben, aber irgendwas haben die halt drauf und machen was Besonderes und sie, fand ich, hat so als, ich weiß nicht, ihre Spezialfähigkeit, was auch immer das war, kam für mich nicht so wirklich dann raus. Also da hätte noch ein bisschen mehr sein können.
Sie wollte der Antipart zu ihrer Schwester. Das wollte.
Ja, aber so als, du hast ja diese Heldengruppe, aber was hat sie wirklich zur Heldin gemacht? Das kam für mich so ein bisschen zu kurz. Und auch das Gleiche bei ihrer Schwester, dann ihr Begegnung. Da hättest du eigentlich eine fette Begegnung haben können. Warum heißt sie überhaupt Nebula? Hat sie da noch irgendwas? War irgendwie so ein bisschen kurz.
Ja, und gleichzeitig, okay. Der Groot wäre eigentlich so mächtig, aber man sieht es erst beim Showdown, wie mächtig er eigentlich ist. Weil er spießt einfach mal gemütlich 10 Handlanger auf in 0, nix. Das hätte er doch im Gefängnis auch machen können, dann hätten es viel weniger Probleme gehabt. Oder?
Ja, wahrscheinlich.
Das sind so Sachen. X-Men-Syndrom, wenn du saumächtig bist, wie kriegst du es dann hin, dass er nicht übermächtig ist?
Ja, ja. Mhm. Aber der Moment war geil und wie er dann zurückguckt und dies Lachen.
Ja.
Ich würde sagen, das war für mich mit, wo ich am meisten gelacht habe in den Film. Einfach einem, so einem Holzkopf so einen schönen Ausdruck aufs Gesicht zu zimmern. war schon sehr großartig. Wie, ja. Was würdet ihr so sagen, als Stelle, wo ihr am meisten Spaß hattet im Film?
Für mich war das eigentlich alles mit Rocket. Ich bin halt, wenn da irgendwie so ein Nagetier auftaucht, dann bin ich schon mal ein bisschen wie so ein Hund, der ein Eichhörnchen sieht. Nagetier! Und der war einfach großartig. Das hat mir, also mein persönlicher Favorit war die Szene, wo sie alle im Kreis in ihrem Raumschiff sitzen und planen, was jetzt losgeht.
Ja, Fake Love da.
Fake Love, genau. Ja. Das war so ein Moment, da musste man sich nicht irgendwie auf Action konzentrieren, sondern da war es wirklich mal, waren es nur die, haben miteinander geredet und haben ihre gemeinsame Energie gezeigt als Schauspieler. Und das fand ich großartig.
Würde ich also sagen.
Also, so mit die zwei lustigsten Momente waren für mich auf jeden Fall im Gefängnis. Einmal, wo wo sie halt am Plan sind, ja, und die Batterie, die müssen wir als allerletztes holen. Das ist ganz wichtig, dass wir die als allerletztes holen. Ja. Und im Hintergrund siehst du so, wie er es holt. Und auf jeden Fall das erste Mal, wo du halt merkst, dass hier Drax alles wortwörtlich nimmt. Ja. Also, wo Chris Pratt halt, warum soll ich ihn mit meinem Finger über die Kehle streichen?
Ja.
Großartig. Das waren auf jeden Fall meine
und, großen Sachen. Ja, und wir brauchen
das mit Bein von Beinen. Typen da. Ja. Ja. Was? Das hast du wirklich geholt? Großartig.
Ja. Ich fand halt, wo er die Batterie holt, so schön, dass einfach, weißt du, hast einfach in der festen Kamera und vorne sind die am Diskutieren und du siehst einfach, wie er ganz langsam im Hintergrund da hingeht, das Ding abmacht, langsam wächst. Einfach super von, wie sie das aufgelöst haben, einfach von der Szene. Da hatte ich einen Riesenspaß dran.
Auch wieder ein Film, wo man sich auf die Blu-ray freut mit Bonusmaterial, Blooper, Deleted Scenes und so ein bisschen Hintergrundmaterial. Bin ich, also nicht jetzt, weil ich nicht weiß, wie sie es gemacht haben, sondern einfach, weil ich gespannt bin, wie sie sozusagen, wie das Ganze am Set ablief. Das finde ich immer, finde ich immer sehr, sehr spannend bei sowas.
Ja, stimmt, ja.
Um aber nochmal auf den Punkt von vorhin zurückzukommen, wo wir sagten, Moment, das ist für einen Spoilercast. Also das Ende, wo sie nun versuchen, Ronan den Stein zu mopsen. Und der Plan ist, dass Gamora die Energiezellen oder den Energiegenerator zerstört, damit sie unten durch die Tür in den Thronraum können. Mhm. Die landen irgendwo in dem Schiff. Und auf einmal ist Gamora oben bei Nebula und kämpft mit ihr. Dann gelingt ihr das, sie zerschießt den Generator, die Tür geht auf und dann schießt sie ein Loch in die Decke und ist auch im Thronraum. Wieso sind sie nicht hochgegangen und haben einfach ein Loch in die Decke geschossen?
Der Plan ist sowieso für den Arsch, weil zuerst muss mal der Rocket ganz nah an das Schiff vom Bösen ran,
ja, klar.
Um das Loch reinzusprengen. Und dann muss Chris Pratt mit seinem Schiff von ganz weit weg erst zu diesem Loch hinkommen. Und dabei muss er durch die ganze Schlacht. Und das war so dämlich. Warum ist er nicht einfach mit dem Rocket im selben Schiff gewesen und sie wären dann zusammen in das Loch reingeflogen, was sie 2 Sekunden vorher reingeschossen haben, wo sie dann eh schon in unmittelbarer Nähe von dem bösen Schiff sind. Aber hey.
Also wenn man jetzt picky wird, dann könnte man am Ende doch durchaus sagen.
Nicht nur am Ende. Man kann auch sagen, warum hat nur der Chris Pratt, also der Peter Cullen gewusst, dass, wie heißt der Peter?
Cool.
Ja. Warum hat nur der gewusst, dass dieser Ball dort ist? Wenn ich der Oberbösewicht bin, mit eh schon ziemlich großer Macht, dann kann ich mir doch diesen Ball mit dem Infinity Stone da ziemlich schnell mal selbst holen, oder? Muss ich doch nicht vielleicht irgendwelche komischen Kopfgeldjäger anheuern, die dann wiederum ihrerseits einen Schmuggler anheuern, der dann diesen Ball klaut.
Ja.
Wobei andererseits...
Ja, wobei, ich glaube, da wusste er ja noch nicht, was drin ist, oder?
Ja, der Chris Pratt wusste es nicht. Der wusste es ja nicht.
Der andere, ja.
Wobei andererseits, er hat eh seine Leute hingeschickt, merke ich gerade. Das war ja die erste Begegnung, wo er sich zum ersten Mal vorstellt als Star-Lord. Und der Typ, der dann so, das war ja einer von Ronins Leuten, oder?
Ja.
Ah, okay.
Ja. Gut, der G-Mon.
Na, also, worauf hinaus, ich glaube, wenn du wüsst, kannst du die Story ziemlich zerpflücken. Da sind sicher einige Löcher drin. Aber das will halt. Wollen die wenigsten, sag ich mal, weil die meisten Spaß haben wollen, aber man kann es.
Ja. Wie fand ihr sonst den Soundtrack?
Soundtrack war wunderbar gewählt.
Also die Songs oder das Score?
Ja. Nee, nicht das Score. Der Score ist mir nicht mehr.
Ja, relativ unauffällig, der Score.
Mhm. Ja, unauffällig, genau. Nee, aber so fand ich eigentlich ein paar coole Lieder gewählt. Also gerade so die Anfangssequenz hat mir
passt gefallen, prima, ja.
Wo er durch die Höhle am Tanzen ist. Mhm. Und später, herrlich, Ain't No Mountain High Enough. Ja. Ich hab früher immer, hab ich an deiner Seite geguckt, so ein Drama mit Susan Sarandon und Julia Roberts, und da gibt's auch so eine voll kitschige Sequenz, wo alle durchs Haus laufen und das Lied singen und das Lied läuft und
ja, muss Dennis weint, ja.
Früher, ja. Ja.
Jetzt nur noch selten. Ich hoffe, sie bringen die Kassette raus, das wäre mal geil. Einfach nur so als,
das wäre wirklich cool,
als, ja, Sammlerstück. Muss er von mir aus, ich meine, wer hat schon einen Kassettenplayer?
Aber was auf jeden Fall rausbringen werden, ist diesen Mini-Groot da am Ende, der so am,
ja,
Tanzen ist.
Das, ja, sicher. Das war schon.
Moneymaker auf jeden, ja, Fall.
Wenn man klatscht oder so. Dann. So wie dieses Singing Santa Claus einfach. Brauchst nur neues Modell oben drauf pappen, dann hast du es. Also die Technik, ja, die Technik ist da, wir müssen sie nur nutzen.
Wunderbar. Dann sind wir, glaube ich, schon so fast am Ende. Gibt's noch was ihr unbedingt loswerden wollt? Zum Film? Oder zur After-Credit-Sequenz mit Howard the Duck?
Ja, weiß nicht.
Ich, vielleicht so an verwendete Technik-Elementen, wie das Ganze so von den Design von Schiffen drumherum aussah, fand ich ziemlich cool. Also so auch viele kleinere Geschichten. Ich weiß nicht, ich glaube, Buddy sieht das wahrscheinlich noch ein bisschen kritischer, aber ich fand das ziemlich cool gelöst.
Also ich habe viele, viele Designeinflüsse hier und da wieder gesehen, wo ich dachte, okay, da haben sie sich vielleicht da inspirieren lassen und da haben sie sich da inspirieren lassen. Ich fand, dass, oh Gott, wie heißt das Schiff? Marino? Nein, also
Milano.
Milano, genau.
Angeblich, weil Alyssa Milano, Peter Quill fand die wohl als Kind wohl sehr cool. Das hat der mal bei Twitter gesagt, James Gunn. Daher, Alyssa Milano. Milano. Egal, continue.
Das fand ich ziemlich cool. Hat man so gemerkt, dass sie wirklich versucht haben, ein eigenes Schiffdesign zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wie viel sie doch tatsächlich von dem Set auch dann practical gebaut haben. Was ich immer wieder gut finde, wenn sie eben dann sowas, dass die dann eine Kulisse haben, in der sie auch wirklich spielen können. Das Schiff, ja, fand ich extrem schick. Ich mag eigentlich alle Kombinationen von einer dunklen Farbe mit Orange. Darum war natürlich das Blau-Orange, hat bei mir einen Nerv getroffen. Man kann jetzt auch diskutieren, ob es gelb ist, aber für mich ist es Orange. Fand ich sehr cool. Das Schiff von Ronin, diese komische Drehwurst, mit der er da zum Schluss ankommt, fand ich absolut grandios, das hat sah mächtig aus, wobei es mich doch stark an so ein ähnlich blockiges Design aus, wie hieß er, dem zweiten Tor, das Schiff, das war auch irgendwie sowas Längliches, so ein bisschen mit einem Teil in der Mitte, und das war mir irgendwie zu ähnlich, wobei ich dann das aus Guardians doch bedeutend stärker fand, einfach weil es keinen Sinn ergibt, warum sich diese Teile drehen, aber es sieht geil aus. diese kleinen Netzflieger von denen,
wie auch immer, das ist so wie die Felgen, die sich drehen. Einfach nur.
Ach so, das ist so ein, Spinning Rims, ja klar, das ist es. Das Ding bleibt stehen und alles dreht nochmal nach.
Jetzt?
Da macht er die Unterbodenbeleuchtung ein und dann wird auch noch gelowrided.
Ja.
Ja, von daher, also die...
Das Soundsystem von dem Schiff müsste es nicht sein.
Das Soundsystem vom Schiff, das ist eigentlich eine einzige große Basswurst.
Die drehende Basswurst.
Ich fand auch die Charaktere waren toll designt. Was ich immer so, wo ich immer kein Fan von bin, sind so Masken und Helme, die sich so in nichts auflösen und hinterm Kopf verschwinden. Das ist immer so ein bisschen.
Das heißt, du warst kein Fan von den Ninja Turtles?
Sprichst
du? Weil er den am Anfang als Ninja Turtle bezeichnet.
Ich kann dir gerade nicht folgen.
Keine Erfolgen.
Na, am Anfang in der Höhle sind doch diese Wachen und er stupst ihn so an und der, hey, bleib cool, Ninja Turtle.
Aber ich meine jetzt speziell die Maske von Peter Quill.
Ach so, du meinst nur die Maske.
Genau, die sich so
hinter Kopf.
Bei Iron Man, da bleibt wenigstens irgendwie noch was. Gut, es gibt dann irgendwann auch die Iron Man-Version, wo es dann auch komplett verschwindet, was ich dann auch für totalen Quark halte.
Nee, er hat's hinterm Ohr, er hat so Ort.
Ja, er hat's hinterm Ohr und dann hat er dieses. Ja. Das ist das Einzige, wo ich
immer materialisiere.
Wieso nicht dann zumindest hochklappen im Stück und irgendwie am Hinterkopf behalten? Aber so, ja, so ganz klein Ach, ich weiß nicht. Aber die Maske sah cool aus, also bin ich da jetzt, will ich da mich jetzt nicht weiter anstellen. Groot sieht großartig aus. Rocket haben sie wunderbar gelöst, dass er genau die richtige Mischung zwischen einem cartoonigen Waschbär und einem realistischen Waschbär ist. Daher.
Das fand ich auch, also nur ganz kurz, die Beziehung zwischen den beiden, zwischen Rocket und Groot, hat mir gut gefallen. Ja. Also, ich meine, eh wahrscheinlich schon tausend Leute gesagt, aber so Han Solo, Chewbacca, weil Chewie ja auch immer nur sieht und er immer nur I'm Groot und Rocket weiß aber immer genau, was er sagt.
Ja. Das war ganz gut.
Eine schöne Analogie.
Ja. Nur hat euch auch hier die Nebula doch sehr stark an Mass Effect erinnert vom Design.
Ich fand, allgemein habe ich mich auch an Mass Effect, so das ganze Universum und so weiter.
Ja, schon ähnlich. Gerade bei ihr fand ich es wie aus dem Gesicht geschehen. Ich habe jetzt leider nur den Namen vergessen hier von der
Schauspielerin.
Ach, Lady aus dem Spiel. Nee, aus dem Spiel, welche Spielfigur das war. Aber
Liara?
Ja, ich glaube irgendwas in die Richtung.
Der Effekt
aber tatsächlich, weiß nicht mehr, ist zu lang her. Aber
tatsächlich ging es mir auch so, obwohl ich Mass Effect bisher noch nicht gespielt habe, dachte ich sofort, hey, die sieht aus wie, kennst wer auch doch immer sie ist.
Die hat man mal auf Bildern gesehen. Der Effekt, wo sie sich selbst heilt, ist ziemlich eklig. Also, wo so ihre Gliedmaßen wieder richtet.
Aber die fand ich sehr geil.
Ja, auch voll eklig.
Coole Sequenz.
Irgendwie.
Wunderbar. Dann sind wir, glaube ich, jetzt alle unsere Sorgen losgeworden. Und schließen damit mal unser Review und gehen über in unseren Lichtblick. Kommt diese Woche von mir. Und zwar habe ich einen sehr schönen Artikel von Amy Nicholson gelesen, die ich sehr mag und sehr schätze. Und zwar Forrest Gump ist 20 Jahre alt geworden. Nicht der Charakter, sondern der Film.
Haha.
Und ja, sie beschreibt in dem Artikel so, ob der Film damals nur so Zeitgeist gut ankam und so weiter und ob wir den heutzutage eigentlich immer noch gut finden müssen und sollten und ja, räumt so ein bisschen damit auf, fand ich sehr gut, denn ich war früher immer ein sehr großer Fan von dem Film und mittlerweile so nicht mehr so ganz. Ich mag ihn immer noch, aber ja, es fand ich ein sehr, sehr schöner Artikel, den ich jedem ans Herz legen kann. Und den werde ich natürlich dann auch in die Shownotes packen auf der Seite unter kinofilm.com/podcast. Wunderbar, dann sind wir jetzt am Ende unserer Show angelangt. Buddy, wunderbar, dass du aufgestanden bist und dir die Zeit genommen hast, bei uns reinzuschauen. Es war wieder sehr lustig und sehr cool.
Gerne wieder.
Darauf werden wir dich mit Sicherheit auf werden wir darauf zurückkommen.
Okay.
ja, dann sage ich auch im Zuge Ciao, auch von meinen zwei anderen Kollegen, dem Johannes und dem Mose.
Ja, welches Mose?
Und würde sagen, wir sehen uns in 2 Wochen hoffentlich wieder. Bis dann, macht's gut, ciao.
Tschüss.
Upsi.
Vollständig genesen.
Nee, eigentlich geht's mir jetzt super.
Schöner Auftakt.
Aber der Post ist eher bezogen auf das, ja, Oculus geht jetzt Rift, also so langsam mal,
Oculus geht Rift. Oculus geht jetzt Rift.
Geht jetzt.
Welches Marketing-Genie jetzt wieder aus?
Geht ja, jetzt Kurs.
Entwicklung.
Das ist kein Problem. Nee, gut, dann würde ich sagen, können wir loslegen? Kurz, du bist auch immer noch bei Nerdstar, gell?
Bei Nerdstar, ja. Mit der schönen Abkürzung NS, die wir immer wieder vermeiden müssen. Man schreibt dann bei WhatsApp so, hier, Leute, wann ist das nächste NS-Meeting? Und
Moment. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, ja, was?
Jetzt musst du rückwärts zählen, Dennis, nachdem du so oft vorwärts gezählt hast. Klappt das denn jetzt?
Ja, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Okay, das.
3 und 2, 1.
Ja, sogar ein Lautstift. Das macht es alles einfacher. So. In 3, 2, 1.